lots of brilliant classics.
Hier sind die Kack- und Sachgeschichten. Ich bin der Fred und wie immer volle Transparenz. Die Vorweihnachtszeit war und ist gerade sehr vollgepackt in unserer kleinen Podcast-Firma. Vor allem, weil wir gerade einen sehr vollen Tourblock hatten, bei dem wir einige Städte in Deutschland und zum ersten Mal Wien bestuhlt haben. Da haben wir viele Menschen und auch uns selbst glücklich gemacht. Führte aber dazu, dass fast 2 Wochen unser Tages-Podcast-Geschäft brach lag. Bevor wir irgendeine halbgare Scheiße raushauen, haben wir uns dann dazu entschieden, eine Woche auszusetzen. Doch ihr bekommt eine Wiedergutmachung. In unserem Premium-Kanal veröffentlichen wir jede Woche spannende Zusatzfolgen. Wenn ihr euch dafür interessiert, dann schaut mal auf kackundsach.de vorbei. Diese Folge erschien im September 23. Unser Richard spricht darin sehr offen über seine ADHS-Diagnose und wir haben seither viele, viele Zuschriften aus der Community bekommen, die sagten, dass diese Folge für sie sehr interessant bis hilfreich oder sogar lebensverändernd war, ernsthaft. Und hier ist sie jetzt frei für alle hörbar, Kack und Sach Premium Classics, Richards ADHS-Diagnose. Viel Spaß.
Kack und Sach Geschichten.
Yeah.
Willkommen bei den Kackis im Premium-Kanal. Ich bin Fred und mit mir am Tisch sitzen natürlich auf der einen Seite Tobi.
Moin.
Und auch Richard.
Hallo.
Und heute eine sehr intime und persönliche Folge, zumindest für einen von uns. Wir sprechen heute über Richard. Du bist ein bisschen nervös, habe ich das Gefühl.
Ein bisschen sehr, ja.
Und warst es auch schon die letzten Tage, weil du wusstest, dass wir die Folge aufnehmen.
Ja.
Ja. Das wurde jetzt schon ein paar Mal angeteased, Ende der letzten Staffel. Bei der großen Geburtstagsfolge, also im Juni 2023, hat Richard das fast schon penetrant angeteased, dass, glaube ich, viele schon ahnen, was jetzt kommt. Aber ja, wir machen es mal kurz und knapp. Richard, was ist der Grund der heutigen Folge? Was willst du uns heute revealen?
Du meinst, wozu ich gedrängt wurde?
Von dir selbst.
Von mir selber. Ja, das ist eines der Symptome, Oversharing. Wie es einige mitgekriegt haben, war ich seit einem Jahr, habe ich, glaube ich, jetzt immer mal auch irgendwie droppen lassen, dass ich entweder in Therapie bin oder irgendwas habe. Ich in meinem Social-Media-Profil, dass ich auch immer mal auch so Bilder gepostet, wenn ich zum Neurologen gehe und solche Sachen. Da kamen dann auch immer Nachrichten, was, ob irgendwas ist, ob ich einen Tumor oder was auch immer halt irgendwie habe. Nein. Die ganze Sache ist ziemlich unspektakulärer. Das war falsch. ich habe jetzt seit fast einem Jahr endlich meine ADHS-Diagnose. Also halt wirklich fest, schwarz auf weiß auf Papier und setze mich damit jetzt seit letztem Jahr November ganz aktiv und extrem auseinander und versuche mein Leben damit auf die Reihe zu kriegen.
Okay, die Katze ist aus dem Sack.
Ja, surprise, der Typ, der immer dazwischen redet, impulsiv ist und die unangebrachten Witze macht, hat ADHS. Wer hätte es gedacht? Ja,
du
ich auch nicht.
ADHS, Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung, dafür steht's, ne?
Störung, Syndrom, ja. Im Englischen ist es die Disorder, finde ich ein bisschen schöner irgendwie.
So. Okay.
Störung?
Ja, Störung ist halt immer so. Weiß ich nicht, hat so eine negative Konnotation und außerdem auch dieses ganze Aufmerksamkeitsdefizit ist halt auch irgendwie ein bisschen scheiße, weil ich habe kein Problem mit meiner Aufmerksamkeit, ich habe ein Problem mit meinen Interessen, wenn du so möchtest. Also ich kann meinem Hirn nicht sagen, was interessiert dich jetzt und was nicht. Mhm. Ich kann sogar sehr gut die Aufmerksamkeit halten, wenn mich was extrem interessiert, weil es meinem Hirn halt Dopamin gibt ohne Ende, also Thema Hyperfokus und so eine Sachen, aber ich kann es nicht steuern. Ich kann nicht steuern, was mich aktiv interessiert.
Du kannst dich nicht so gut dazu zwingen, irgendwelche Dinge zu machen, die du scheiße findest.
Ja, aber, ja, das ist für mich mit dem doppelten, wenn nicht sogar dreifachen Arbeitsaufwand betrieben. Also ich muss da richtig an meine Energiereserven, um Dinge zu tun, die für andere alltäglich sind.
Ich würde vorschlagen, dass wir, weil heute geht es um dich, dass du einfach uns mal in die Zeit zurücknimmst, wo das losging, dass du gemerkt hast, irgendwas ist mit mir anders, oder? Also war doch so.
Boah, da müssen wir aber weit ausholen. Also dieses irgendwas ist mit einem anders, merkst du es ja erstmal aktiv nicht. So als das fängt halt an, ich weiß nicht, wann ich das aktiv das erste Mal mitgekriegt habe, so richtig. Es war einmal beim Arzt mit meiner Mutter, da war ich 7 oder 8 oder so. Und da hieß es dann halt schon so der Klassiker, Zappelphilipp halt, ne? Hyperaktiv. Das Kind ist halt hyperaktiv und wie es die meisten Ärzte halt damals so gemacht haben, ADHS gab es zu dem Zeitpunkt nicht, ne? Im allgemeinen Volksmund, weil die alle nach ICD-9 damals ja auch noch oder davor sogar noch ausgebildet und praktiziert haben und Gedöns. Und hyperaktives Kind war halt einfach, ja, schick's zum Sport, verwächst sich.
Jetzt sind wir in den frühen 90ern.
Jetzt sind wir, ja, ja. Späte 90er, Mitte 90er, okay. So 97, 98 so in dem Dreh. Und das haben meine Eltern halt auch gemacht. Also ich hatte auch wirklich, ich hatte kein Problem jetzt so mit mir selber und mit meiner eigenen Wahrnehmung, bis ich mein Leben in geordnete Bahnen plötzlich geregelt hat. Also als wir hier plötzlich unser Ding gemacht, also angefangen, richtig aktiv heftige Probleme zu kriegen und an mir selber zu zweifeln und mich selber kaputt zu machen auch, war so um 28, 29 rum ungefähr. Mit 30, als dann noch Corona kam und so, da habe ich echt festgestellt, scheiße, ich habe irgendein heftiges Problem. Und ganz schlimm war es dann mit 32, wo ich erst dachte ich, ich sei depressiv. Habe auch damals das Buch von Kurt Krömer gelesen. Ihr erinnert euch vielleicht, das habe ich auf der Bahnfahrt nach Dresden damals ja durchgeballert, einfach weil es mich so interessiert hat. Und ich habe auch verschiedene Tests damals gemacht, aber irgendwie ein sehr wichtiger, sehr großer Faktor, gerade beim Thema Depression, traf halt nie bei mir zu. Und das war immer dieses, muss länger als 2 Wochen sein. Also diese Niedergeschlagenheit, dieses Dinge nicht tun können, sich energielos und so zu fühlen, das traf auch bei den Tests, die ich so gemacht habe, es traf für mich irgendwie alles zu. Und dieser wirklich entscheidende Faktor, es muss länger als 2 Wochen sein. Das war immer so, nee, irgendwie nicht. Das habe ich mal, dass es mir richtig beschissen geht, mal 3, 4, vielleicht auch mal 5 Tage. Und dann kommt aber dieser plötzliche Energy-Boost, den du halt plötzlich erfährst. Und dann war wieder alles okay. Auch diese ganzen Stimmungsschwankungen und so. So, ich glaube, damit gehe ich Tobi am meisten auf den Sack, bevor ihr ja auch von meiner Diagnose erfahren habt. Tobi hatte mir irgendwann mal gesagt, man kann schwer einschätzen, was dich zum Ausflippen bringt. Ja, genau das. Nee, also nicht das, sondern genau das ist Teil der Krankheit halt auch einfach. Diese heftigen Schwankungen auch teilweise meiner Emotionalität. Und mit der Angststörung, weil ich habe ständig Schiss gekriegt vor 1000 Sachen. Das war nicht nur Angst hier bei der Gründung, das war, ey, ich habe Panikattacken gekriegt, als Fred mir mal schrieb so, lass uns mal Montag treffen, ich muss mal mit euch reden. Ein völlig normaler Satz, da ging es einfach nur darum, wie wir hier das Jahr so gearbeitet haben und so. Mein Wochenende war im Arsch. Mein Wochenende echt? War völlig im Arsch.
Ich wollte mit euch wahrscheinlich irgendwelche Podcast-Reportings durchgehen oder Vorschläge machen oder solche Sachen sagen wie, hey, versucht mal weniger zu sagen und eure Themen, wie soll ich sagen?
Kürzer zu halten.
Und eure Themen kürzer zu sagen, ja, aber du dachtest, jetzt bricht alles zusammen.
Ja, voll. Also diese permanente Angst halt dahinter, was habe ich denn jetzt schon wieder gemacht? So dieses, was habe ich denn jetzt schon wieder für einen Scheiß gebaut? Ja. So, was habe ich denn jetzt schon wieder gesagt? Wen habe ich denn jetzt schon wieder verletzt? Wer hat denn jetzt schon wieder über mich geurteilt? Bin ich schon wieder wertlos? So, weißt du? Diese ganzen Sachen. Mein Wochenende, wie gesagt, war völlig im Arsch, als du das mal gesagt hattest. Ist aber auch schon bei anderen passiert, bei anderen Jobs. An der Uni war das auch teilweise, da war es richtig übel.
Es ist ja auch grundsätzlich erstmal ein normaler Vorgang bei der Arbeit. Ne? Also die meisten denken sich dann da ja nicht viel. Also wenn ein Partner oder Partnerin sagt, wir müssen reden, dann ist das für gewöhnlich ein schlechtes Zeichen.
Ja.
Aber bei der Arbeit, ey, lass mal Montag reden, so ist ja eigentlich erstmal ein normaler Vorgang. Also sollte eigentlich nicht viel auslösen.
Ja, definitiv. Aber wenn du dein ganzes Leben damit konfrontiert wirst mit, ich muss mal mit dir reden, dann kommt in 99% der Fälle bei mir zumindest kommt was Schlechtes. Habe ich irgendwas gemacht, habe ich irgendwas getan, habe ich irgendwie auf die Füße getreten, jemandem hat irgendwas nicht gefallen und ich muss wieder mir wieder anhören, dass ich wieder nicht reingepasst habe irgendwo, weißt du, dass irgendwas wieder nicht so ganz gestimmt hat und das willst du ja nicht, das willst du ja aktiv nicht.
Also du dachtest zuerst, du hättest Depressionen.
Genau, und dann, wie gesagt, die Angststörung, habe ich auch so einen Angststörungstest gemacht, hat aber auch irgendwie nicht alles hingehauen und dann, das ist jetzt die ganz grobe Zusammenfassung. Wir können nachher noch irgendwie ein bisschen ins Detail gehen. Und dann hatte ich einer Freundin davon erzählt, und die auch Psychologie studiert hat. Und die meinte nur so aus dem Ding, so aus dem Gespräch einfach raus, wir haben telefoniert, und sie so aus dem Gespräch heraus, du Richard, Depressionen und Angststörungen können Komorbiditäten, also Miterscheinungen von ADHS sein. Und dann habe ich angefangen zu recherchieren und habe ich mir Podcasts angehört und habe ich mir Sendungen angeguckt und dann habe ich irgendwann mal online ich habe online Tests gemacht, habe mir aber selber gedacht, komm, das ist jetzt irgendwie online, so da kann ich halt irgendwie auch aus einen Test machen, welcher Power Ranger ich halt bin, so hat für mich mal keine Aussagekraft. Und sie war dann so lieb und hat mir einen Test geschickt, wirklich einen medizinischen Test. Ich habe den gemacht, sie hat den auch für mich ausgewertet. Sie hat mir mehrere sogar geschickt. Und sie meinte, ja, hör mal, von den 5 Tests, mehrere Seiten lang, die wir jetzt gemacht haben, so von 15 möglichen Punkten irgendwie so oder 20 möglichen Punkten, hast du entweder 19 oder 14. Mhm. So, ist richtig krass bei dir.
Wann war das? 2021?
Das war letztes Jahr, 2022. Sommer 22, ja. Da hatte ich ja noch in der Geburtstagsfolge gesagt, aus Scherz, ich lass mal überprüfen, was alles kaputt ist bei mir. Und witzigerweise hatte ich den Monat drauf, hatte ich die kommenden Monate, ich habe den Sommer noch normal gelebt und dann ab September und Oktober habe ich komplett jede Woche 2 bis 3 Stunden beim Neurologen verbracht und richtig krassen Diagnoseprozess durchgeballert. Also wirklich einen Monat lang.
Ja, stimmt. Das ist ungefähr ein Jahr jetzt her. Okay, sie hat dich auf die Idee gebracht, dann habt ihr die Tests gemacht, dann hast du gemerkt, okay, da könnte was dahinter sein. Und wie ging es weiter? Du bist dann einfach zum Arzt gegangen?
Ich bin erstmal zu meiner Hausärztin gegangen, die, da muss ich mich noch mit derbe bei ihr eigentlich bedanken, die sehr, sehr verständnisvoll war, was aber echt ätzend war, weil ich bin da hin und ich war seelisch totales Wrack. Ich hab ständig geheult, ich war ständig fertig, konnte mich nicht konzentrieren. Mir ging es echt nicht gut zu dem Zeitpunkt. So, ich habe nicht gut geschlafen. Es gab eine Episode, bevor ich zum Arzt gegangen bin, da weiß ich noch, da waren wir in der Sommerpause und wir waren, falls ihr euch erinnert, wir waren an einem Wochenende, waren wir irgendwie an einem Samstag, waren wir alle verabredet, uns zum Grillen im Stadtpark zu treffen. Da bin ich nicht aufgetaucht. Mhm. Und den Tag drauf waren wir Sonntag bei einem Kumpel in seinem Haus nochmal zum Grillen im Garten, wo Fred dann auch eine sehr, sehr gute Nachricht halt für alle hatte. Das betraf die Schwangerschaft von Nina halt damals.
Ah, ja, aber das war schon im April, glaube ich.
War das im April schon? Ich weiß es gerade nicht. Nee, das war so.
Juni, ja, es war so früher Sommer.
Dann war es früher Sommer, aber das war so. Am Sonntag bin ich ja gekommen, war völlig fertig, weil mein Samstag bestand darin, dass ich um 12 wollte ich das Haus verlassen, um zum Stadtpark zu kommen. Und es endete damit, dass ich 6 Stunden lang im Flur stand, die Tür angeguckt habe und geheult habe und mich nicht vom Fleck bewegt habe, weil ich es nicht geschafft habe, innerliches nicht geordnet gekriegt habe, mich jetzt anzuziehen, meine Sachen zu packen, hier noch ins Studio zu kommen, mir einen Stuhl zu holen, Grillzeug zu holen, irgendwie Bier, das alles wieder wegzuschaffen, hinzufahren, zurückzufahren und wieder meinen Abend dann halt irgendwie zu verleben und dann auch noch Spaß mit euch halt irgendwie zu haben. So sah mein Samstag aus und das endete damit, dass ich bis, Frieda war zu dem Zeitpunkt nicht in Hamburg, die war irgendwie auf Geschäftsreise oder so, dass ich mich so kirre gemacht habe, dass ich bis, ich glaube, 8 Uhr morgens oder so, ich habe die ganze Nacht nicht geschlafen, bin bis 8 Uhr morgens durch Bergedorf gelaufen.
Ach du Scheiße. Ja,
war ein ganz übler Tag.
Ach krass.
Das war richtig, ja, das war heftig. Und da habe ich dann für mich selber gesagt, okay, ich brauch definitiv Hilfe. Ja. So, keine Ahnung, was das gerade war, aber irgendwie ein Schub oder was auch immer. Und dann hatte ich meiner Hausärztin einfach nur von erzählt und wirklich mich 15 Minuten lang um Kopf und Kragen geredet, hat schon, jetzt kommt es nochmal, Tränen in den Augen, weil ich dachte, sie versteht mich nicht. Und sie saß aber einfach da, hat sich das ganz, ganz ruhig angehört und meinte dann, ja, brauchen Sie eine Überweisung zum Spezialisten? Ich kenne das alles, mein Sohn hat das auch und zückte gleich einen Block und schrieb mir eine Überweisung halt irgendwie gleich aus. Und da war wirklich so dieser erste, oh, Moment. jemand versteht's, okay, cool. Ja, und die hat mir dann einfach so eine blanke Überweisung zu einem Neurologen oder Psychologen gegeben. Sie meinte aber, gehen Sie mal erstmal zum Neurologen wegen Feststellungsverfahren und Gedöns. Und dann habe ich mich auf die Suche begeben und bin bei einer neurologischen Praxis direkt in der Hamburger City, direkt am Jungfernstieg halt gelandet. Weil bin direkt dahin gegangen, weil die meinten so, die haben eine Praxis direkt am Neuen Wall und die nehmen Kassenpatienten. Habe ich gesagt, na wenn, dann gehe ich dahin, wo die Miete teuer ist. Und die waren auch ganz freundlich, die haben mich auch aufgenommen. Bei dem Arzt bin ich auch immer noch in Behandlung. Und der hat mich dann aber, weil er so wenig Kapazitäten für die Diagnostik hat, hat mich an eine andere Stelle verwiesen. Und zu der bin ich dann hin und musste noch einen Eigenbetrag zahlen. Und die haben dann einen Monat lang alle möglichen Tests mit mir durchgeführt, um wirklich auszuschließen. 90% der Tests bestanden darin, andere Sachen auszuschließen. Das war das größte Ding. Ja, das war voll ätzend. Nach der dritten Woche oder so war die erste Zusammenfassung. Und die sitzt da vor so einer Akte, also wirklich so schinkengroß, von einer Akte, blättert das alles durch. Ja, der Test war normal, ihr neurologisches Profil normal, ihr EKG normal, ihre Hirnströme normal, normal, normal. Und ich saß schon da, so, ey, Alter, sag mir jetzt bitte nicht, dass ich mir das alles nur einbilde. Und sie saß dann, guckte kurz hoch, ich schon voll fertig, ne? Und sie dann so, Herrn Hansen, machen Sie sich keine Sorgen, das ist normal,
Das ist gut, dass sie keinen Hirnparasiten haben.
Das ist gut, dass wir das testen, weil diese Tests sind unter anderem, um zum Beispiel eine Demenz auszuschließen, um eine Schilddrüsenunterfunktion auszuschließen, um Tumore, Traumata oder was auch immer auszuschließen. Also all die Tests, die wir gemacht haben, deuten darauf hin, es ist wahrscheinlich ADHS im größten Zweifel.
Also das, was übrig bleibt im Prinzip. Ne?
Ja, genau. Ja, da muss ich auch so Konzentrationstests machen. Boah, da weiß ich nicht, das war der allererste gleich halt. Irgendwie 2 Stunden lang Konzentrationstest. Und eine Freundin von mir hat den einen Tag vorher gemacht und rief mich noch an und meinte so, ey, ohne Witz, ich war danach im Arsch. Hab mich krank gemeldet bei der Arbeit, ging gar nichts mehr. Und ich weiß nicht, ich hab den gemacht morgens um 9, war um 11 durch, kam hier zur Arbeit und hatte auch gleich gesagt, ich kann heute nicht arbeiten. Geht einfach wirklich. Ich war so fertig mit den Nerven, ging gar nichts mehr.
Finde ich interessant. Wir können ja, also wir reden ja bestimmt später oder immer mal zwischendurch auch über so Missverständnisse über ADHS und auch so, ich sag mal, Kritikpunkte. Ich weiß nicht, ob ich so nennen würde, aber es gibt ja so die Story oder den Verdacht von manchen Leuten, dass ADHS zumindest eine Zeit lang so eine Modekrankheit war. Also so in den, also du weißt viel mehr über ADHS als ich, Richard. Ich habe es wirklich nur quer gelesen und erinnere mich an unsere Pumuckl-Folge aus dem Jahr 2021. Aber es gibt ja so von manchen Leuten gibt es so die Story oder den Verdacht, dass ADHS eine Modekrankheit ist. Und wohl in den 90ern gab es so eine Megawelle an ADHS-Diagnosen, die auch damit zusammenhängen können, dass man da angefangen hat, diese Krankheit ernst zu nehmen. Und einer der Kritikpunkte war, naja, das kriegt jeder, der bei 3 nicht auf den Bäumen ist, kriegt diese ADHS-Diagnose. Aber nach dem, was du mir gerade erzählst, war das ja voll der brutale und langwierige diagnostische Prozess. Also du hast den Schein erst gekriegt nach vielen Flugstunden.
Ja.
Also ich hatte das ja damals für die Pumuckl-Folge mal so anrecherchiert, dieses Thema. Also genau diesen Punkt mit dieser merkwürdigen Welle da in den 90ern, das war bei mir in der Schule auch so. Also, man hat es einfach an jeder Ecke mitgekriegt. Jeder Arsch hatte plötzlich ADHS.
Siehst du, aber da wurde das wenigstens wahrscheinlich auch so genannt. Ich bin halt aufgewachsen so im Nachwende-Deutschland, wo du halt haufenweise DDR-Ärzte halt irgendwie hattest, die ja schicken so das Kind zum Sport und wenn er dann immer noch nicht spurt, dann gibt's halt ein paar hinter die Löffel oder ja, so. Also das war dann, kriegen sie von mir auf Rezept. So.
Ja, also ungefähr das waren auch die Lösungen, plus Ritalin. Also du betäubst die Kids. Ich hatte damals mal so Zahlen rausgesucht, also jetzt stand.
Das ist ja auch das Vorurteil. Du betäubst die Kids, natürlich wird man ruhiger, wenn die innere Unruhe weg ist.
Ja, klar, ne? Ja. Also Zahlen stand 21, dass in Deutschland liegt die Quote bei Menschen, die tatsächlich ADHS haben, bei 4,4%. Mhm. So, das ist keine weit, also schon relativ viel, aber ist jetzt keine Volkskrankheit. Ne? Die Diagnosen, die da damals gestellt wurden, waren teilweise, und das ist nämlich der große Knackpunkt, wo es schwierig wird in der öffentlichen Wahrnehmung beim Thema ADHS, es gibt halt einfach nervige Kinder. So, ne, die gibt's halt. So, es gibt Kinder, die energetischer sind oder energiegeladener sind als andere Kinder. Und es gibt Kinder, die tatsächlich Probleme haben. ADHS tritt halt, ich sag mal, mit der höchsten Wahrscheinlichkeit, also mit einer Wahrscheinlichkeit von 11,3% bei Kindern zwischen 11 und 13 so richtig erst auf. Mhm. Das heißt, wenn du halt ein Kind in der Grundschule hast und der nervt, dann ist das vielleicht einfach nur ein energiegeladenes oder nicht ausgelassenes Kind. Das muss kein ADHS sein. Das hat man aber erst relativ spät, ich sag mal, medizinisch auch so aufgegriffen. Ja. Es wurde halt in den 90ern, nicht überall, ne? Das mag auch ein Phänomen regional bedingt sein, keine Ahnung, aber bei uns war es zumindest auch so. Und bei RTL war es immer so, dass auf einmal alle Kinder ADHS haben. Und das stimmt nicht.
Ja.
Und das hat die Akzeptanz innerhalb der Bevölkerung für ein tatsächlich existierendes Problem, wie man irgendwann später rausgekriegt hat, starke Mitleidenschaft gezogen.
Ja,
weil es halt überdiagnostiziert wurde.
Und Social Media macht das Ganze auch gerade noch schlimmer, diese Überpathologisierung aufgrund dessen, weil wie viele Reels man halt irgendwie sieht als Betroffener mit, du vergisst deinen Schlüssel häufig, du räumst die Küche nicht auf, könnten ADHS-Symptome sein, wo du echt selber da stehst, so, Alter, jetzt hört es aber langsam auf.
Ja.
Irgendwie, ne? Also 5 Anzeichen, dass du ADHS hast, und dann werden so 5 irgendwelche blöden 5 Stichpunkte einfach runtergerattert und plötzlich sehen, weiß nicht, von 10.000 Leuten, die das sehen, denken 9.000, oh krass, könnte ich ja haben. Mhm. Ja, habe ich wahrscheinlich, aber gehen nicht zum Experten dann halt, ne? Weil der das halt wirklich ausschließen kann. Dafür gibt es sehr viele, wie ich selber erfahren habe, sehr viele sehr schlüssige Verfahren, dass das halt auch irgendwie möglich ist. Aber zudem bricht erst mit 13 aus. Das Ding ist halt ADHS. Nee,
also mit einer Wahrscheinlichkeit von 11,3%, das kann auch früher ausbrechen.
Ja, da wird es wahrgenommen, ich sag's mal so, weil mit 12, 13 erwartet von Kindern auch eine gewisse Reife und ein gewisses Verhalten. Was ADHS, und das ist ja nur ein Punkt im Hirn, das ist ja, mein Hirn schafft es nicht, Dopamin zu verarbeiten und Noradrenalin. Entweder viel zu viel oder viel zu wenig. Und es ist ein Botenstoff, der den Synapsen im Hirn halt hilft, dass wirklich Informationen gezielt übertragen werden. Wenn du das aber nicht hast, dann kursiert das die ganze Zeit zwischen den Synapsen hin und her, was Unruhe verursacht, was Angst verursacht, was Aufgekratztheit auch verursacht, weil dein Hirn nicht zu Ende denken kann. Das ist wie, als hättest du dauerhaft einen Ohrwurm.
Das ist so ein bisschen
Und warte mal, und was daraus resultiert ist, und das ist ja das schlimmere Ding, womit ich ja auch jetzt, seit wir den Podcast machen, auch sehr, sehr stark konfrontiert werde, weil ich mich nun mal über 40.000, 400.000 Leuten jeden Monat halt irgendwie öffne, ist natürlich die Verhaltensauffälligkeit und die Verhaltensstörung, die daraus resultiert. Und die Coping-Mechanismen, die Leute jahrelang halt irgendwie anwenden. Und na klar, Kinder werden dann halt nervig oder den Leuten fällt das dann auf, dass die vielleicht nicht so reif oder nicht so ruhig sind wie andere Kinder, nicht so gut ihre Aufgaben halt irgendwie erfüllen. Und die haben das aber von Geburt an. ADHS ist genetisch.
Ja, das ist interessant, ne? ADHS ist keine psychische Störung, die du im Laufe deines Lebens irgendwann entwickeln kannst, sondern das ist bitte korrigier mich, Richard, wenn ich Scheiße erzähle, das wird heute als Entwicklungsstörung bezeichnet. Also das ist etwas, das man praktisch von Geburt an hat. Warum man das bekommt, weiß man nicht so hundertprozentig. Es gibt verschiedene Verdacht, was ist das Plural von Verdacht?
Verdächtigungen.
Es gibt hier und da einen Verdacht, woher das kommen könnte.
Ja.
Also genetische Vorprägung oder pränatale Umweltfaktoren, also Mutti raucht zum Beispiel während der Schwangerschaft oder sowas.
Frühchen sind wohl auch betroffen, aber wie gesagt, wichtig ist halt dass diese Störung im Kopf oder bei der Dopaminverarbeitung Verhaltensauffälligkeiten hervorruft irgendwann, weil die Leute halt einfach merken, okay, sie müssen Dinge anders machen, um vielleicht akzeptiert zu werden oder um ihren Alltag einfach geschissen zu kriegen. Und das Buch zum Beispiel, was ich lesen musste, sorry, wenn ich dich unterbreche, aber das Buch, was ich lesen musste im Zuge meiner Diagnose von Tom Hartmann, das heißt eine Art, die Welt zu sehen, der ist auch Neurologe und beschäftigt sich seit den 80ern mit ADHS und der hat eine total interessante Theorie, die ich auch sehr schlüssig finde, dass ADHS erst ein Thema wurde, als wir Menschen uns angefangen haben, in geregelte Bahnen zu begeben, sprich Ackerbau betrieben haben. Vorher, als wir eine Jäger- und Sammlergesellschaft waren, Dopamin ist ein super wichtiges Ding. Und evolutionär betrachtet, als wir Jäger und Sammler waren, war es voll wichtig, im Prinzip sich auf eine Sache, auf die Jagd oder was auch immer zu konzentrieren, aber trotzdem alles um dich herum halt mitzukriegen. Das heißt, den Filter aufzumachen. Das ist auch das Problem, was ich habe. Ich kriege alles mit. Ich kriege einfach alles mit. Das ist, wenn ich keine Tablette drin habe, ist das derbe nervig teilweise, weil es anstrengend ist as fuck. Und klar, wenn du auf der Jagd bist oder auf Erkundungstour nach irgendwas als Jäger jetzt, musst du aufpassen, dass irgendein Rascheln im Gebüsch natürlich nicht irgendein Säbelzahntiger ist, der dich halt reißt.
Ja, während du aber gleichzeitig auf den Reh guckst und guckst, dass du nicht in irgendwelche giftigen Bären trittst.
Ganz genau. Und das ist halt was mit Anfang, dass wir lassen uns jetzt nieder und wir planen unsere Agrarkultur und wir müssen zu dem Zeitpunkt aufstehen, um die Ernte reinzuholen, weil sonst überleben wir halt irgendwie nicht. Also in dem Moment, wo das weniger wurde, haben wir uns eigentlich evolutionär ein Bein gestellt und ein Großteil der Bevölkerung kam damit klar, aber Menschen wie ich sind halt evolutionär auf der Strecke geblieben. Die haben das halt heute noch.
Ja, eine der größten Gefahren des frühen Homo sapiens, in giftige Beeren treten.
Ja, Sträucher.
Mann, Diesel ist auch unangenehm, komm.
Was ich jetzt die ganze Zeit sagen wollte, ein Problem halt eben auch innerhalb der vor allem Ferndiagnostik, also wenn eben nicht so ein Schinken an Testergebnissen hast, ist, dass sich diese Runden, die du da drehst im Kopf, sehr häufig decken mit dem Verhaltensmustern bei zum Beispiel Depressionen oder Zwangsstörungen. Mhm. So, weil die, also ich sag mal, dieses Informationen anders und immer im Kreis verarbeiten, passiert bei diesen Bildern halt eben auch. Und deswegen ist es so leicht zu denken oder zu sagen, das ist eine Depression, das ist eine Zwangsstörung, wie auch immer. Und einer der Punkte, warum es so wahnsinnig wichtig ist, da irgendwelche Spezialisten aufzusuchen, die im Zweifel Dinge ausschließen können.
Ja.
Weil das hatten Richard und ich auch schon ein paar Mal das Thema, also vor der Diagnose, dass Richard vielleicht Zwangsstörungen entwickelt hat irgendwann. Stellt sich raus, nee, weil diese Nummer mit der Tür zum Beispiel, ne, dass du da 6 Stunden vor der Tür stehst und nicht raus kannst, ist halt eine klassische Zwangshandlung, aber eben nicht begründet auf einer Zwangsstörung, sondern eine Zwangshandlung durch das ADHS.
Executive Paralysis nennt man das bei den ADHSlern. Also halt wirklich auf dem Sofa sitzen, der Kopf rast und du scrollst aber auf dem Handy rum. Leute denken, du bist faul, machst nichts, aber im Kopf ist Feuerwerk. Gehen 1000 Sachen halt durch. Und wenn es nur ist, du solltest eigentlich das machen, du darfst dich nicht ausruhen, du solltest mehr machen. So.
Jetzt haben wir uns natürlich schon wieder hinreißen lassen, eher zum Schluss zu springen, aber es war ja auch gerade super interessant. Wir wollten eigentlich eher erstmal über Richards Story sprechen. Aber nochmal einen Step zurück, weil das haben wir gar nicht gemacht. Wir haben jetzt frecherweise einfach Vorwissen bei den Hörern und Hörerinnen angenommen. Kannst du mal ganz kurz aufzählen, was die typischen Symptome oder Erkennungszeichen, Merkmale von ADHS sind?
Also ganz allgemein gesprochen, Tagträumereien, Unorganisiertheit, eine Wechselwirkung zum Beispiel von Koffein, also Leute, die halt einen Kaffee trinken und davon schläfrig werden. Das ist halt, manche ADHSler haben das, ich hab's nicht, aber manche können das haben. Innere Unruhe, Impulsivität, sie ecken sozial sehr häufig an, verlierst einen Faden, so wie ich jetzt gerade. impulsives Handeln, gibt es zum Beispiel solche Sachen. Oversharing ist ein Riesenthema. Also Leuten plötzlich aus deinem Privatleben Sachen erzählen, die sie eigentlich gar nichts angehen. So.
Richtig, das machst du voll oft, dass du Sachen, die du eigentlich erst später revealen wolltest, dann aus einer spontanen Laune raus in so einem Nebensatz doch erzählst.
Ja, eben nicht aus einer spontanen Laune raus, Freddy.
Du weißt, wie ich es meine.
Ich suche mir das ja nicht aus. Überemotionalität. Also, dass ich meinen emotionalen Haushalt nicht geordnet kriege. Nicht kritikfähig sein. So etwas, wofür ich jetzt, sagen wir mal ehrlich, nicht bekannt bin. Ja, viel reden ist auch so ein Ding. Ja, Leute unterbrechen beim Reden, gehört alles mit in die Impulsivität rein, genauso wie schnelles, rücksichtsloses Fahren. Manch einer würde meinen, dass ich hier und da schon den einen oder anderen Rückenwirbel rausgehauen habe, vorzugsweise Tobi, wenn ich fahre.
Ach, das macht mich jedes Mal wahnsinnig.
Das Interesse an Aktivitäten verlieren, die gerade noch voll geil waren. Ja. So, morgen lerne ich Spanisch, weil ich wollte schon immer mal Spanisch lernen. Nach einer Woche, nee. Ja. Ich habe mit Töpfern angefangen, ist eher mein Ding. So, weißt du? Diese ganzen Sachen. Ja, und halt diese innere Unruhe, Angespanntheit und immer wieder auch Sachen im Kopf tausendfach halt irgendwie durchgehen. Hyperfokus, also dass die Sachen, bei denen du halt bleibst, die dir irgendwas geben an Dopamin, sei es Essen, sei es Klamotten, sei es Filme, sei es dein fucking Handy, sei es Musik. Ich glaube, ich habe Musik schon genannt, egal. Dass du das immer wieder machst. Also wenn ich zum Beispiel gerade so ein richtiges Soulfood für mich gefunden habe, was mir super geil schmeckt, dann kannst du sicher sein, ich esse das die nächsten 6 Wochen täglich.
das ist wirklich so. Gerade sind es so Hühnchenteile mit Gemüse, die sich Richard in seinem Airfryer macht und das frisst er einfach jeden verfickten Tag.
Ja.
Aber das fühle ich, Bro.
Ja.
Das ist geiles Essen.
Ja, das ist halt auch so Hyperfokus auf Klamotten. Kannst du auch zum Beispiel auf Menschen haben oder sowas. Mhm. Ich habe zum Beispiel, warum auch immer, einen totalen Hyperfokus auf Nordkorea. Interessiert mir alles, was aus Nordkorea kommt, interessiert mich. Warum auch immer, ich weiß es nicht. Alles, was irgendwie morbide ist, interessiert mich. Alles, was irgendwie Kunst ist, interessiert mich. Filme, das hat mich zur Fotografie gebracht. Das war das Erste, wo ich wirklich gesagt habe, das ist das, was mich wirklich antreibt, wo ich extrem Freude dran habe und was ich ewig weitermachen kann.
Nordkorea?
Nein, Fotografie und Filme.
Ja, gut, bei einigen bis vielen dieser Dinge können, glaube ich, viele Leute sich mit identifizieren. Ich kann mich auch mit ein paar dieser Dinge identifizieren. Klar. Aber es ist dann wahrscheinlich so die Quantität, die eine andere ist.
Ja, es ist halt klar, jeder, das ist ja auch dieses Klischee, dass er sagt, also denkst du dir das nicht nur aus? Jeder hat doch ein bisschen ADHS. Ja, ist das so? Hast du das jeden Tag? Hast du das jeden Tag oder findest du das mal eine Stunde oder so geil? Oder hast du das wirklich jeden fucking Tag? Ja. Weil, ey, bevor ich meine Tabletten gekriegt habe, ich hatte das auch mit Betroffenen da viel drüber gesprochen, bevor ich meine Tabletten gekriegt habe, war das so, kennt ihr das, wenn man mal so einen richtig guten Tag hat? So, alles läuft, deine Gags sitzen halt irgendwie, die Leute finden dich sympathisch, irgendwie, du kriegst deine ganze To-Do-Liste abgearbeitet und abends schaffst noch einkaufen und kochen, so irgendwie hat alles mal gestimmt, ne? Mhm. So einen Tag hatte ich, bevor ich meine Tabletten gekriegt habe, wenn es hochkommt, alle 2 bis 3 Monate. Einen. Einen. Dazwischen war scheiße. Dazwischen war einfach alles scheiße. Und mit den Tabletten kann ich das täglich haben.
Also, wir waren jetzt gerade im Sommer 2022. Du hast einen Marathon gerade hinter dir, wo versucht wurde, das zu diagnostizieren, beziehungsweise erfolgreich versucht wurde, alle anderen noch schlimmereren Dinge auszuschließen. Und dann hattest du praktisch die Diagnose und hattest die Gewissheit, du hast ADHS.
Ja. So, mit was starker Hyperaktivität. Also der Grad wurde auch noch festgestellt, weil gehört auch alles zum autistischen Spektrum und Co. Und bei
ist
mir,
das so?
Ja, ja, ADHS gehört zum autistischen Spektrum. Also ich habe
okay, das wusste ich gar nicht.
Teile der Verhaltensstörung, wenn es nicht behandelt wird, kann autistische Züge annehmen.
Krass.
Ja.
Okay, und was hat es mit dir gemacht, als du definitiv diese Diagnose hattest?
Ich konnte mir sehr vieles selber verzeihen, weil ein Großteil dessen war einfach der Druck von außen. Auch durch die Arbeit in der Öffentlichkeit halt auch einfach, weil wir sind nun mal hier mit in der Öffentlichkeit, Leute können uns öffentlich kritisieren und ja, weißt du, so, liebe Leute da draußen, ich lese natürlich eure Nachrichten, ich lese die Kritik an meiner Person und ich lese auch, dass einige halt hier auch schon mal geschrieben haben mit der Empfehlung an Tobi und Fred, mich aus dem Podcast zu schmeißen, übrigens ein riesiges Fickt euch dafür.
So.
Das macht was mit dir. Und das macht was als Erwachsener, der eigentlich mit sich bis zu dem Zeitpunkt eigentlich irgendwie abgeschlossen hatte und irgendwie für sich festgelegt hat, okay, so bin ich halt, aber ich habe Leute, die mich akzeptieren irgendwie, macht das nochmal was Neues. Also mich haben diese negativen Mails so weit getrieben, dass ich kurz davor war zu sagen, wirklich, ich schmeiß hier alles hin. Die Leute mögen mich nicht, ich mach's einfach nicht mehr. Ja. Und als ich dann die Diagnose hatte, hat mir das ganz, ganz viel Last halt einfach abgenommen, weil ich jetzt für mich sagen kann, hey, wenn ihr mich nicht mögt, ist das in Ordnung? Aber es ist mir auch egal, ehrlich gesagt. Nämlich zu 100% wirklich egal, weil ihr steckt nicht in meinen Schuhen, ihr wisst nicht, was ich durchmache. Und ich habe halt eine Krankheit, aber ich komme mit mir klar. Also fickt euch alle.
Also um das vielleicht kurz als halbwegs neutraler Beobachter einzuordnen, es ist jetzt nicht so, dass es irgendwie regelmäßig Shitstorms gab. Es gab hin und wieder bis selten mal Mails, wo sich jemand darüber beschwert hat, dass Richard ständig alle unterbricht und sowas.
Ja, aber die Offenheit dahinter ist halt, es geht nicht nur darum, dass Leute halt geschrieben haben, ich unterbreche ab und zu, sondern dass wirklich Leute aktiv geschrieben haben, wie scheiße sie mich finden. Und ich sag's euch, wie es ist, manche von den Mails habe ich auch einfach direkt gelöscht, weil ich gar nicht erst wollte, dass das irgendwie. Weil, sorry, wir sind natürlich auch hier in einem Arbeitsumfeld und anstatt darüber zu reden, ob es irgendwie ein Problem gibt, neigen wir halt dazu, das Problem dann ausmerzen zu wollen. Für jemanden, der eh schon jeden Tag versucht, irgendwie zu kämpfen und halbwegs so Masking zu betreiben und normal zu wirken und irgendwie seine Coping-Mechanismen halt irgendwie hat, dann auch noch zu hören, hör mal, veränder mal noch das und das, was ich einfach nicht kann, stellt mich vor eine unlösbare Aufgabe und macht mich innerlich fertig.
Was du eingangs zu dem Thema meintest, diese Hyperfokussierung auf so Kleinigkeiten, weil das sind, wie Fred schon sagte, relativ selten Mails gewesen mit solchen Themen. Egal jetzt wie geartet, ne? Von verpiss dich aus dem Podcast bis hin zu du hast in der Folge das und das gesagt. Und wir hatten sehr, sehr häufig halt eben dieses Gespräch und daran merkt man das. So, es gibt irgendwie 300 Zuschriften zu einer Folge und eine davon war negativ. Und Richard konzentrierte sich dann auf diese eine Mail.
Ja.
So, oder dieser eine Kommentar. So, während alles andere positiv war und die anderen 40.000 nichts gesagt haben, war diese eine Mail jetzt ein Riesenproblem. Und Richard dann halt auch für sich, so ne, vor der Diagnose und so weiter, dann sagt, ey, wir müssen das ändern, wir müssen das ändern, wir müssen daran arbeiten. Und Fred und ich sitzen da, ey, Richard, das ist eine Mail. So, ignorier die. Irgendein Spinner hat irgendwas, oder eben nicht Spinner, irgendwem ist irgendwas sauer aufgestoßen. Das muss ja nicht mal was Negatives gewesen sein.
Ja, aber diese Kritikunfähigkeit. So.
Genau, ja. Also das ist logischerweise jetzt auch sehr viel besser geworden, klar.
Ja.
Aber das sind halt so die Punkte, die man dann nachvollziehen kann, wenn man weiß, wo das Problem eigentlich sitzt.
Mhm. Das klingt jetzt so, als ob diese Diagnose, dass du das dann auf dem Papierle hast, das klingt jetzt so, als ob das für dich tatsächlich erstmal eine Erleichterung war.
Ja, total. Weil du, einfach so ein paar Sachen, zum Beispiel, ich habe mich immer dafür geschämt, dass ich keinen Augenkontakt halten kann. Mit euch geht's, aber ich habe heute keine Tablette drin, deswegen geht's ganz schwer.
Echt?
Ja, kann ich überhaupt nicht. Kann ich überhaupt nicht. Ey, ich habe über die Jahre hinweg, das ist so Masking- und Coping-Mechanismen, lass das mal. Guck mich mal nicht so starrend an, bitte. So dieses Masking halt, so wenn man sich unterhält und ich jemanden angeguckt habe, das halte ich 2 Sekunden, danach gucke ich durch dich durch. Dann sehe ich, was hinter dir ist quasi, aber ich gucke dich nicht mehr an. Aber das sind halt so diese Coping-Mechanismen, die man sich aufbaut, um als normal zu gelten. Man kann tatsächlich Leuten niemals ins Gesicht gucken. Also.
Also zu dem Zeitpunkt, wo du die Diagnose bekommen hast, hast du dich ja, nicht nur wahrscheinlich, sondern ich weiß es, hast du dich ja davor schon Wochen bis Monate lang mit dem Thema beschäftigt und dich innerlich wahrscheinlich darauf vorbereitet.
Ich habe ein bisschen in meiner Vergangenheit gewühlt, so, ja, ob es schon Anzeichen gab.
Gab es aber auch mal vielleicht Momente, wo du denkst, oh nee, bitte nicht, scheiße.
Wie jetzt, dass das ADHS gerade kommt oder was?
Das ist, wo du vor dieser Diagnose Angst hattest.
Nee, überhaupt nicht.
Ja?
Nee, überhaupt nicht. Ich hatte Angst, dass es was anderes ist, ehrlich gesagt. Also, dass mir jemand halt, dass mir, weiß ich nicht, dass das heißt, ihre ganzen Symptome kommen von einer Schilddrüsenunterfunktion oder solchen Sachen.
Na gut, aber das ist ja auch relativ leicht behandelbar.
Oder dass jemand sagt so, nee, irgendwie, wir haben gar nichts gefunden. Das wäre das Schlimmste gewesen. Wir haben gar nichts gefunden, da kann ich nichts machen dann. Da kann ich nichts gegen tun, also bin ich einfach offensichtlich scheiße. So. Ja,
also hattest du einfach nur den Drang, dem Kind einen Namen zu geben. Und coolerweise hat es einen bekommen.
Ja, und vor allen Dingen halt wirklich, wie gesagt, ich habe mich ja daran erinnert, dass meine Mutter sowas irgendwann mal hat, mal irgendwie bei mir testen, machen lassen. Ja, und dann einfach so viele Sachen aus meiner Vergangenheit so wirklich gemerkt habe, ah, alles klar, okay, das war eindeutig, das war wohl ADHS. Ach, deswegen fiel mir das so schwer, ja, das war das wahrscheinlich auch. Gibt's dafür einen Namen? Krass, dafür gibt's da sogar einen Namen. Ja, okay, gut. Mhm. Also, plötzlich fiel so alles ineinander, weißt du, also es ist nicht zusammengekracht, sondern ich konnte mich selber wieder leiden und hab selber eine, sagen wir es mal ehrlich, eine neue Identität wiederbekommen.
Ich weiß, das klingt jetzt cheesy, aber wenn der Dämon einen Namen hat, dann hast du Kontrolle über ihn.
Ja, ne? Ja. Und wie gesagt, ich kann mir selber Sachen leichter verzeihen. Es war, in meinen ganzen 20ern gab es nicht einen Abend, wo, wenn wir irgendwie auch Party gemacht haben oder so, dass ich nächsten Morgen nicht wach geworden bin und das schlechteste Gewissen auf der Welt hatte, weil ich wieder das Gefühl hatte, ich war der Lauteste, ich war der Ätzendste, ich war der Unsensibelste, nenn es wie du willst. Ich habe nur darauf gewartet, dass gleich Nachrichten auf mein Handy kommen, dass ich wieder Scheiße gebaut habe. So, ja. Jedes Mal, okay. Wirklich. Also Schuldgefühle, sich schlecht fühlen, so permanent.
Ich kann dich beruhigen, der Lauteste warst du für gewöhnlich.
Ja, auf jeden Fall. Und das muss.
Ja, also aber halt so selber, wenn du dir selber vornimmst, du willst das da nicht sein, kommst aber nicht raus. So,
naja,
ja,
klar.
Und er dachte dann auch immer so, ich bin halt einfach ein extrovertierter Typ. Nee, hat sich rausgestellt, bin ich gar nicht mal so. Ich genieße das auch mal alleine zu sein. Ganz im Gegenteil, ich genieße das sehr sogar alleine zu sein, weil dann kann ich einfach mal machen, was ich will. Oh, das war auch krass. Bevor ich die Diagnose hatte, hatte ich natürlich meiner Frau davon erzählt und Frieda meinte dann irgendwann mal zu mir, weißt du was, dann mach doch morgen einfach mal so let loose. Mach doch mal alles, was dir einfach dein Kopf sagt, was du jetzt irgendwie tun sollst oder machen sollst, ne? Und das habe ich dann einfach mal gemacht. Habe einfach mal all den dusseligen Impulsen in meinem Kopf halt irgendwie nachgegeben, ne? Das war der schönste Tag ever.
Du saß den ganzen Tag wichsend auf dem Klo.
Naja, das war einfach, ey, ich habe so viel getanzt und einfach mal laut auch irgendwie beim Einkaufen rumgesungen und solchen Sachen und einfach mal versucht abzuschalten, einfach mal zu sagen, ich mach das jetzt halt einfach mal, ne? Mhm. Mit wildfremden Leuten irgendwelche Gespräche angegangen oder so, ne? War ein geiler Tag, war ein absolut geiler Tag, einfach mal dieses, oh, schön.
Ich muss ganz ehrlich sagen, das klingt eigentlich total geil, durch den Supermarkt zu laufen und dabei laut zu singen, das sollte eigentlich nicht tabu sein. Muss ich ehrlich sagen.
Du musst nur genug saufen, Tobi, dann kannst du das auch.
Ja, aber dann sind alle wieder knatschig, weil der besoffene Fettsack in Gang 3 die ganze Zeit Eminem Marth singt. Aber wie wär's denn, wenn man häufiger einfach mal singend durch den Supermarkt läuft? Ja, genau. Das ist doch geil.
Ja. Schön.
Ich meine, ich habe immer irgendeinen Ohrwurm. Warum drin lassen?
Und Richard, wie ging's dann weiter, nachdem du diese Diagnose hattest?
Danach war Medikamentenstudie angesagt bei mir. Weil ich weiß noch, als
Studie
ich zu meinem.
Sogar?
Ja, na, ich habe mittlerweile beim dritten Medikament, was ich jetzt ausprobiere. Eine der ersten Fragen, die mir mein behandelnder Neurologe gestellt hat, war: Herr Hansen, Haben Sie schon mal Koks probiert? Ich dachte, was geht denn jetzt ab? Ne? Ich ja. Hab ihm gleich gesagt, so, nee, meinst du so Koks oder Speed schon mal ausprobiert? Und ich sag so, nee, noch nie. So, ich hab, wer mich kennt, der weiß, ich habe Angst vor chemischen Drogen. So, ich habe mir noch nie irgendwas durch die Nase geballert oder so, ne? Und er, sein nächster Ding, sein nächstes Ding war dann gleich so, ah, okay, das heißt, wir müssen im Prinzip von null anfangen, weil hätten sie das gemacht, hätte ich sie jetzt gefragt, wie es auf sie gewirkt hat, weil die meisten Leute, die ADHSler neigen, sind eine, bei denen ist viermal so häufig wie bei anderen Menschen die Gefahr, suchtkrank zu werden, weil sie sich selber behandeln mit Koffein, Nikotin oder anderen chemischen Substanzen, zum Beispiel Koks, weil es im Hirn anders wirkt. Wenn alle plötzlich auf einer Party sind und ballern sich einen rein und die wollen richtig abgehen, kriege ich plötzlich Bock, meine Steuererklärung zu machen. So wirkt es bei mir. Mhm. So, also würde es wahrscheinlich bei mir wirken. Gut, ich nehme jetzt verschreibungspflichtige Amphetamine, same, same, but different halt so, ne? Aber ja, es macht mich ruhig. Und also, deswegen neigen viele Leute dazu, wenn die dann das erste Mal in ihrem Leben vielleicht Koks genommen haben, völlig überzudosieren oder abhängig zu werden, weil, oh, das lässt mich aber eigentlich ganz gut fühlen. Also ich bin nicht aufgedreht, sondern ich kann endlich denken.
Also die chemische Droge, die bei jemand anderem eine krasse Hyperaktivität und Euphorie auslöst, die löst dann bei einem ADHS-Kranken praktisch Entspannung und Konzentration aus?
Ja, ja.
Ist das so richtig ausgedrückt?
Ja, genau.
Das ist echt super abgefahren, Mann.
Ja, das passiert halt, wenn zwei Drähte im Hirn sich nicht berühren, ne?
Witzig, weil das Klischee ist, naja, gibst halt Ritalin, fertig, passt. Und du meintest, du musstest verschiedene Medikamente erstmal testen. Wie ja, viele verschiedene gibt es denn da überhaupt?
Ich bin jetzt beim dritten. Also es gibt, der Klassiker ist halt, der Markenname ist, glaube ich, 100-90% der Leute bekannt, ist Ritalin. Das ist aber ein Markenname, ist kein Wirkstoff. Ritalin ist, Achtung, Weihnachtsalarm, Methylphenidat. So merke ich mir das immer. Nee, der Wirkstoff Methylphenidat ist ein Amphetamin, was halt die Brücke zwischen den Synapsen machen soll, damit Dopamin halt hin und her geschickt werden kann und du Sachen halt auch zu Ende denken kannst. Das hat aber den Nachteil, das wirkt A, nicht extrem lange und es gibt bei diesem Medikament etwas, das nennt sich Rebound-Effekt. Weil, wenn ich das zum Beispiel, als ich das genommen habe, habt ihr ja selber festgestellt, so, da bin ich plötzlich völlig fokussiert und so, erzähl mal, ja, und ruhig und ist alles in Ordnung. Wir hatten das auf der Bühne, da fand ich eure Reaktion hinterher ganz witzig, wo Tobi momentan immer merkt, so, dass du Stoff bist.
Ja, er guckt dich halt an, wenn du mit ihm redest.
Ja, zum Beispiel.
Und wechselt nicht das Thema mitten im Satz.
Ja, genau. aber da kann es halt passieren, das habe ich auf der Tour gemerkt, weil da war ich auf einer sehr hohen Dosis dann schon, da war ich bei über 40 Milligramm dann schon irgendwann. Dass wenn du, weil es auch deinen emotionalen Haushalt halt mitunter dir die Möglichkeit gibt, deine Emotionalität ein bisschen zu regeln. Was aber der Umkehrschluss davon ist, dass auch wenn Sachen dich ärgern, was Teil der Verhaltensstörung ist, weil mich Sachen schnell ärgern, dass alles eingebottelt wird im Körper, im Geist, im Magen, wo auch immer du möchtest. Das Medikament drückt das runter. Und den Tag, als ich es abgesetzt hatte, nämlich an dem, als ich meinen ersten Tag wieder zu Hause hatte, bin ich völlig explodiert und habe Frieda richtig zur Sau gemacht, wegen einer totalen Lappalie, wegen einer totalen Kleinigkeit. Und sie wusste überhaupt nicht, wie ihr geschieht, weil ich plötzlich richtig, richtig fast einen Schreikrampf gekriegt, Alter. So wütend bin ich geworden. Und das kann eine Nebenwirkung davon sein.
Rebound-Effekt.
Ja. Also, dass du wirklich, dass alles dann, alles, was so runtergebottelt wurde, dass das plötzlich alles auf einmal rauskommt. Das habe ich auch meinem Arzt erzählt und der meinte auch so, ja, klassischer Rebound, bist so hochdosiert. Und ich hatte ihn dann gefragt, weil die Erstverschreibung ist immer erstmal Methylphenidat. Und ich hatte ihn dann gefragt, weil ich wollte super gerne ein anderes Medikament haben, von dem ich in einem Podcast erfahren habe. Das nennt sich Elvanse. Und das ist ein anderes Amphetamin. Das ist Lisdex-Amphetamin, nennt sich das. Und das wirkt bis zu 13 Stunden und klingt so ganz sanft aus. Weil eine der Nebenwirkungen von Methylphenidat ist auch, dass du, wenn du nicht auf deine Ernährung achtest, es falsch nimmst, nicht richtig genug dich hydrierst und solche Sachen, es dehydriert dich, dein Appetit geht flöten und du kannst, wenn du es falsch nimmst, fast migräneartige Kopfschmerzen kriegen, was ich teilweise hatte. Das war echt heftig manchmal so, dass ich wirklich so eine Nackenversteifung hatte, dass ich einen Arm nicht mehr hochgekriegt habe und solche Sachen. Also das kann übel sein.
Ja. Nochmal ganz kurz zum Rebound-Effekt, habe ich nochmal hier nachgelesen. Rebound-Effekt in der Pharmakologie bezeichnet das Rebound-Phänomen eine überschießende Gegenreaktion des Organismus bei abruptem Absetzen eines Medikaments.
Ja, wir waren eine Woche unterwegs. Ich habe eine Woche lang 40 Milligramm davon genommen, war also voll drin, habe es Tag drauf abgesetzt, weil ich dachte, jetzt erstmal wieder Detox quasi und völlig explodiert.
Krass.
Ja. Ist mit dem neuen Medikament jetzt übrigens nicht. Und das dritte, was ich jetzt ausprobiert habe, jetzt gerade, was ich aber nicht so toll finde, ist, das nennt sich witzigerweise Concerta und ist Methylphenidatchlorid. Und das ist das, was Teenagern ganz viel gegeben wird, was witzigerweise erst für Teenies und für Kinder zugelassen wurde und später erst für Erwachsene. Weil die Ärzteschaft halt gesagt hat, das ist halt für Kinder, nicht für Erwachsene. Und das habe ich jetzt ausprobiert, finde ich aber irgendwie kacke.
Voll.
Weil da bin ich eine Stunde, wenn ich das nehme, bin ich so eine Stunde lang richtig krass bei der Sache und dann ist das aber plötzlich weg, von jetzt auf gleich.
So. Wie Crack.
Ja.
Klingt vor allem super unzuverlässig.
Ja, es ist irgendwie, das spiket, also es braucht ewig lange, um zu wirken, das spiket dann halt einmal so richtig, wenn ich das morgens nehme, ist so gegen Mittag ist es dann da, dann bin ich eine Stunde richtig am Machen und dann ist es aber plötzlich nach einer Stunde, ist es so krass wieder raus, dass ich eigentlich nur noch die Kopfschmerzen dann davon kriege.
Und glaubst du, dass du da jetzt noch viel rumprobierst oder dass du bei dem zweiten, das wohl ganz gut war, bleiben wirst?
Ich bleib wahrscheinlich bei Lisdexamfetamin, weil das funktioniert für mich in meinem Tag einfach am besten, weil Methylphenidat zum Beispiel wird im Darm verarbeitet und verstoffwechselt, da musst du halt gucken, da muss ich vorher was gegessen haben, am besten irgendwie was Fettes, da muss ich schon Wasser im Körper haben und Lisdexamfetamin ist halt, wie es mein Arzt immer so schön sagt, was aber, nee, Quatsch, ist eigentlich richtig. Es ist fast schon was, das kann man homöopathisch verwenden. Bitte jetzt nicht abschalten, bitte nicht falsch verstehen. Was er mir damals gesagt hat, ist, sie lösen das in 300 Milliliter Wasser. Da sind 30 Milligramm drin in so einer Tablette. Und er meinte dann, die können sie aufmachen und das Pulver ist wasserlöslich. Das heißt, wenn sie jetzt sagen, sie wollen heute nur 15 Milligramm nehmen, trinken sie einfach die Hälfte von dem Wasser, in dem sie es aufgelöst haben. Stellen den Rest in den Kühlschrank, den anderen Rest können sie am nächsten Tag trinken.
Achso, du kannst es easy überall auflösen.
Genau, ja. Und ich kann es halt easy auch mal dosieren, falls ich es lange jetzt nicht genommen habe und dann halt irgendwie sage, ich will nicht gleich mit 30 Milligramm wieder einsteigen und mach jetzt, weiß nicht, zwei Tage erstmal 15 Milligramm.
Wir hatten so. Jetzt gerade schon, dass ADHS-Leute bei Kokain und den anderen chemischen Drogen im Prinzip eine paradoxe Reaktion haben oder wie man das nennt, also dass ihr dann plötzlich konzentriert werdet. Wenn Tobi und ich als vermutlich nicht ADHSler jetzt dein Medikament fressen,
ja,
schieben wir dann eine fette Party und gehen nach Holland auf einen Rave? Oder wie würde das dann bei uns auch und
wenn ja, paradox wo wirken? Bewahrst du die auf?
Die sind zu Hause. Gut verschlossen. Aber ich habe auf Tour immer meine Pillendosen ja dabei. Ich bin ja auch, das ja, da können wir gleich mal drüber reden. Meine Devise, keine Tabletten halt so richtig nehmen, von keiner Tablette auf plötzlich 11 Tabletten täglich hoch zu müssen, weil das natürlich auch andere Erscheinungen, die ADHS-Diagnose mit sich geführt hat, weswegen ich gemerkt habe, alles klar, ich muss ganz viele Sachen zufüttern zum Beispiel.
Aber finden Tobi und ich, wenn wir das nehmen, dann plötzlich Techno gut?
Kann sein, ja, weil es ist ein Amphetamin. Ja? Du stehst dann im Club und es muss nur puff, 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 puff laufen und du fängst plötzlich an mit den Händen vorm Gesicht zu machen. So. Ja, ne, es ist ein Aufputschmittel halt, ne? Ja. So, und bei mir sorgt es halt dafür, dass ich also wenn hier die Normallinie ist, ich zeig meine Hand gerade so auf Mittelhöhe ungefähr, dann bin ich hier. Und ihr seid aber auf der Normallinie und wenn ich jetzt Amphetamine nehme, bin ich hier und ihr seid aber hier.
Also
weit, weit höher.
Ja.
Das Zeug ist so. Hart verschreibungspflichtig wahrscheinlich.
Das ist ein Rauschmittel, ne? Ja. Die Rezepte sind doch immer nur 5 Tage gültig oder so. Also ich muss mich da immer jedes Mal echt beeilen, um mein Medikament zu bekommen. Und ich muss auch, als wir in die Schweiz geflogen sind, musste ich von meinem Arzt eine Bestätigung plus die Rechnung von meinem Medikament dabei haben, falls die meinen Rucksack filzen oder was auch immer und da verschreibungspflichtige Drogen drinne finden, dass ich nachweisen kann, hör mal, das ist für mich, für meinen medizinischen Bedarf.
Wow, was ist, wenn dich hier deutsche Cops durchsuchen und das finden?
Muss ich auch. Ich muss die Rechnung. Ich habe immer die aktuelle Rechnung von meinen Tabletten immer dabei. Und würde ich noch aktiv Wettkampfsport betreiben, dann würde mein Test auf Amphetamine anschlagen, auf jeden Fall.
Heftiger Scheiß.
Ja.
Krass.
Wow.
Ja, aber ihr würdet wahrscheinlich, also ich musste zum Beispiel auch, ich musste ein Belastungs-EKG halt zum Beispiel auch machen, damit sie meine Herz, ob mein Herz das halt einfach aushält, so, weil bei manchen eine Nebenwirkung kann halt sein, dass du Herzrasen kriegst, so. Ja. Aber wie gesagt, es putscht dich halt so 1000% hoch, ne?
Und seither geht es dir deutlich besser, seit du die Medikamente nimmst?
Sehr viel besser, sehr viel besser. Alleine so kleine Änderungen in meinem Leben. Ich habe mich immer derbe geärgert, dass ich das Bücherlesen, obwohl ich gerne Bücher lese, immer schon eine fucking Anstrengung für mich waren. Schon immer. Ich kann auch eine Seite 5-mal lesen und dann vergessen haben, ich war immer schon ein sehr langsamer Leser, weil ich eine Seite wirklich 5 bis 10-mal lese und immer noch nicht weiß, was drauf drin steht, weil mein Hirn schon wieder woanders war.
So ging es mir bei diversen Reklamheften im Deutschunterricht in der Schule auch, aber
das habe ich zum Beispiel komplett abgelegt halt einfach, weil ich gesagt habe, gut, dann lassen wir es mit den Büchern lesen. Dann, ich kann das nicht, also höre ich Hörbücher. So. Mhm. Ja. Geht es mir sehr gut mit. Ich einfach so. Sage, ja. Ist halt so. Ist halt so, habe ich mich mit arrangiert. Okay.
Ist ja auch geil. So gut.
Ja.
Ist viel praktischer.
Ja, eben. Von daher, ich kann so viele Sachen nachholen, die ich niemals lesen wollte, weil einfach zu dick.
Ja. Richard holt die Klassiker nach. Ja. Das ist eine Phase, die geht jetzt schon sehr lange. Anstrengend war Moby Dick.
Ja.
Und so, Richard, ich weiß, jeder kennt Moby Dick.
Ja, ich hatte nicht. Ich kannte Moby Dick nicht.
Ich weiß. Wisst ihr, was der Wal gemacht hat?
Ja, Richard. Ja. Und ja, aber es ist ja schön, ne, dass es endlich dazu kommt, dass du halt solche Klassiker nachholen kannst. Ne?
Naja, zum Beispiel. Aber wo es mich halt zum Beispiel noch nie behindert hat, war Filme beispielsweise. So, das hundertprozentig, ja, fing als Kind hundertprozentig mit dem Hyperfokus an.
Naja, aber das, also, wie nennt sich das? Taschenpsychologie? Westentaschenpsychologie, genau. Filme haben halt auch eine Menge Reize, ne? Du hast ja visuelle und Audioreize. Mhm. Ist natürlich sehr viel einfacher als ein Buch zu lesen.
Auf der anderen Seite, wir haben ja schon sehr häufig auch zusammen alle Filme geguckt. Du bist schon jemand, der beim Gucken von irgendwas relativ fix mal das Handy rausholt und auf dem rumscrollt, wenn es gerade nicht ganz so geil ist.
Ja. Aber das hat auch größtenteils damit zu tun, weil uns ADHSlern wird ja im Allgemeinen. Nee, also dadurch,
habt ihr einen Namen für euch selber in der Community?
Bekloppte.
Gefällt mir.
Nee, keine Ahnung. Nee, aber ADHSlern wird ja auch eine sehr hohe, also sehr viele Kreative, die im kreativen Bereich arbeiten, haben ADHS. Ja, Surprise, ja, Dinge, die dich interessieren. Das ist natürlich besser als eine Excel-Tabelle.
Ja.
Haben ADHS und auch den, und uns wird eine sehr hohe, und ich weiß, das kommt jetzt für viele wahrscheinlich sehr überraschend, weil ich manchmal wie so ein emotionsloser Klotz wirke, aber das ist auch meine Sozialisierung halt natürlich, wenn du immer hörst, dass du ein Arschloch bist, wirst du irgendwann ein Arschloch. Eine hohe Empathie und einen guten Emotionsfilter. Was ich zum Beispiel kann, das kann ich aber jetzt auch einfach mal so sagen, mich kann selten jemand anlügen. Ich merke relativ schnell, wann mich jemand anlügt, weil so, you can't bullshit the bullshitter. Ich muss mein ganzes Leben lang lügen, um normal zu wirken. Also weiß ich, wie Leute lügen.
Interessant.
Das ist halt einfach so. Ja. Und halt, deswegen interessiert mich Schauspiel halt so sehr, das bei anderen halt zu sehen, weil ich das mitschneide, wenn jemand nochmal schnell einen Zwinkerer oder irgendwie ein Kopfnicken eingebaut hat oder sowas. Das finde ich interessant, weil menschliche Emotionen, ich kann es halt nicht richtig. Und dann mir das anzugucken, ist derbe interessant. Weil halt das so Thema Masking bei Konzerten früher war derbe schwierig für mich. Alle sitzen da und machen irgendwie Pommesgabel oder klatschen oder so. Und ich habe immer geguckt, wie reagieren denn andere jetzt? Okay, dann reagiere ich auch so. Okay. So. Ah, die Leute finden das geil. Alles klar, ist cool. Ja, cool. So, mach mit.
Das ist ja ein interessanter Aspekt, dass du dann Masking nennt ihr das.
Ja, ja.
Also wenn du praktisch so tust, als wärst du normal.
Ja, genau.
Ja.
Ich spiegel Leute halt einfach, weil ich verhalte mich gerade nicht so wie alle anderen, also spiegel ich das.
Ja.
Weil
ja.
Bloß nicht auffallen.
Ja. Okay. Und das machst du dann auch bewusst oder passiert das einfach unbewusst? Sowohl als auch wahrscheinlich.
Sowohl als auch, aber mehr bewusst eigentlich, weil du selber feststellst, oh fuck, alle anderen gehen gerade auf irgendwas voll ab. Ich merke das immer, wenn wir irgendwas gucken und ihr beide an der gleichen Stelle irgendwie lacht und ich dann merke, okay, war lustig, haha.
So. Ja gut, aber so verlegenes Höflichkeitslachen, das ist ja das ist ja jetzt kein ADHS-exklusives Symptom, aber verstehe, ja. Und sag mal,
ADHS. Ja, aber das sind so die Momente, wo die eigene Erfahrung ganz konträr ist zu offensichtlich der Masse an Menschen, mit denen man sich umgibt. So,
sag mal, ADHS ist nicht heilbar, oder?
Nee, leider nicht.
Also, du wirst dein ganzes Leben damit zu tun haben. Glaubst du, dass da jetzt ein Punkt kommt, wo du sagst, okay, ich habe das richtige Medikament gefunden, passt? Deckel drauf? Nee. Oder ist das so eine Never-Ending-Journey, wo man immer sein ganzes Leben an sich arbeiten muss?
Es ist so ein Never-Ending-Ding, deswegen will ich auch unbedingt meine Verhaltenstherapie ja auch machen, wo ich ja ewig lange jetzt wieder bei Null anfangen muss, einen Therapieplatz zu bekommen. Aber was du halt machen kannst, du kannst es nicht heilen, aber du kannst deine Symptome mit sehr vielen Sachen sehr stark runterschrauben.
Zum Beispiel?
Sport. Ich mache seit über einem Jahr exzessiv Sport. Mhm. Und zwar nicht, weil ich das krasseste Sixpack haben möchte. Ja, das ist ein netter Nebeneffekt, aber ich mache das, um ruhig zu bleiben. Mhm. Weil ich sonst hier permanent sitze, weil ich einfach, mir ist ja sogar eine sehr starke Hyperaktivität diagnostiziert worden. Und ich gesagt habe, ich hatte kein Problem, bis sich mein Leben plötzlich geregelt hat. Überleg mal, ich war in der Schule, ich hatte dort ständig Sportunterricht, ich war im Verein, bis ich 19 war permanent in Trainingslagern und auf Regattas. Ich hatte immer den körperlichen Ausgleich. Und als ich in Hamburg war, war ich ständig on the go für meine Jobs, die ich alle hatte, war ständig on the go für meine Selbstständigkeiten, war ständig fotografieren. Erst als es ruhig wurde, habe ich gemerkt, ich habe ein Problem.
Ich finde es ja interessant, weil du kümmerst dich hier bei uns drei Kackis ja am ehesten um so Sachen wie Finanzen, Buchhaltung, Verwaltung, sich mit dem Finanzamt rumärgern, mit der Steuer, mit unserer Steuerberatung und so weiter. Das ist ja etwas, das dem Klischee des Bekloppten, des ADHSlers total widerspricht.
Ja, das ist pure Selbstgeißelung.
Das, warum machst du denn das dann überhaupt? Du hast ja,
um die Gewohnheit zu bekommen dafür.
Weil du wolltest das ja selber machen und vorantreiben, als es hier bei uns professioneller wurde.
Jetzt ist die Chance da und jetzt will ich mal gucken, ob ich es kann. Also das war pure Selbstgeißelung. Wirklich einfach nur zu sehen, so Gewohnheiten ändern. So, es gehört zu meinen Aufgaben, also gucke ich mal, wie ich für mich am besten damit klarkomme. Und so wie ich die Aufgabe für mich jetzt angehe, finde ich das sogar interessant. So, und das ist ja, das ist ja der springende Punkt beim im Interessenskonflikt mit allem.
Bist du jetzt gerade in der Therapie? Du bist doch gerade in der Therapie,
oder? Nee, ich bin in Vortherapie bei meinem Neurologen gerade. Also mit dem habe ich immer mal alle drei Monate so ein halbes...
Neurologen,
ja. Ja, mit dem habe ich immer mal so eine halbe Stunde bis Stunde Gespräch halt irgendwie. Aber er sagt selber von sich auch, er ist kein Therapeut. Aber er kann so eine vortherapeutische Behandlung anbieten und das mache ich. Aber einen Therapieplatz habe ich leider noch nicht erhaschen können.
Ja, also da ist wirklich so das klassische, unser... Ich sag mal, therapeutisches Gesundheitssystem in Deutschland ist einfach komplett für den Arsch.
Ja.
Ist kein Geheimnis, haben wir ja auch schon ein paar Mal drüber gesprochen. Das ist einfach eine absolute Katastrophe und Richard hat darunter zu leiden.
Ja, es ist vor allen Dingen halt auch echt ätzend, weil teilweise du bei Praxen anrufst, Verhaltenstherapie, also ich suche natürlich gezielt Verhaltenstherapeuten, und du dann Antworten teilweise kriegst, wie, ja, wenn sie jetzt einen Burnout haben, dann können wir sie auch mal dran nehmen, so, ne? Weil es ist ja seit neuestem anerkannt. Du sitzt da, fick dich. So, ja. Soll ich einen unsichtbaren Beinbruch oder was? So. Ja.
Im Zweifel behauptest du das einfach und lässt dann heimlich der ADHS. Du maskst praktisch einen Burnout.
Ja, genau. Obwohl, ist auch gar nicht mal so unfalsch. Also kurz, also nach Ende unserer ersten Tour dachte ich, ich glaube, da hatte ich sogar einen Burnout, weil einfach diese ganzen sozialen Interaktionen mit den Menschen halt auch, also mit unseren Besuchern, ey, nicht falsch verstehen, ich mache das super gerne, ne? Mhm. Aber als der Punkt erreicht war, wo ich halt selber, weil ich halt so viel Energie teilweise auch dafür aufwenden musste, da bin ich euch auch beiden super dankbar, dass ihr auch mittlerweile sagt, so, wenn ich sage, nee, ich mache jetzt noch ein bisschen mit den Leuten jetzt am Auftritt, danach verziehe ich mich aber ins Hotelzimmer, weil schaffe ich heute einfach irgendwie nicht, ne? Dass ich da nicht gemockt werde für. Das ist
ja okay. Sehr, sehr viele schön. Künstler machen das ja gar nicht, dass sie sich nach der Show noch blicken lassen.
Ja, aber ihr habt ja so eine mega Energie, gerade halt Tobi, der es dann halt auch immer schafft, irgendwie bis 4 Uhr morgens mit Leuten zu versacken und immer weiter auftritt, wo ich einfach merke, so, ich muss jetzt richtig an meine Reserven halt irgendwie ran. Ja. Und das hatte ich bei der ersten Tour völlig übertrieben und war emotional und körperlich total ausgelaugt, einfach nur völlig im Arsch. So. Also ja, Burnout, war einfach fertig, ging nichts mehr.
Ja.
Musst du erstmal deep resten.
Ja, ja. Ja, bei Tobi ist das Problem das Gegenteilige. Tobi ist ein schwarzes Loch für soziale Interaktion und Suff.
Schrägerweise, also, ja.
Wenn du Tobi kannst du morgens um 10 irgendwo rausschälen. Was ich manchmal beneide, ich würde auch gerne viel häufiger bis morgens um 10 versiffen. Das Problem ist, dass ich zu viel übers Leben mittlerweile weiß und mir zu gut vorstellen kann, wie der nächste Tag wird, wenn ich das mache. Ich bin zu vernünftig geworden, Mann, ich hasse mich.
Eine Woche schaffe ich das und dann ist, also jetzt nicht nur Alkohol, sondern vor allem immer ewig lange wach bleiben und mich gleichzeitig mit 50 Leuten unterhalten. Ist vielleicht auch der Rheinländer in mir, keine Ahnung, wir werden so groß. Aber, also nicht das Saufen auch, aber ja, doch, in erster Linie das mit 15 Leuten gleichzeitig reden. Aber mir fällt es dafür an anderer Stelle schwer, ne? Versuch mich mal morgens um 9 ins Büro zu kriegen. Das ist für mich das Schlimmste, was passieren kann.
Versuch mal Tobi dann noch irgendwann von dieser ganzen Nummer dann noch zu lösen. Das ist ja dann manchmal auch so ein Ding.
Obwohl er
selbst. Ja. Nee, manchmal, du hast doch schon mal signalisiert, du hast eigentlich keinen Bock mehr, bis hast es aber selber nicht geschafft, von den Leuten loszukommen.
Das
war auch schon mal ein Thema.
Ja. Ja, das passiert aber häufig. Also jetzt nicht nur auf Tour, sondern so generell. Ja.
Ja. Aber die Diagnose völliges Leben komplett auf den Kopf gestellt halt einfach so, ne? Ihr habt es ja selber mitgekriegt, ich habe einen kompletten Lebenswandel oder bin immer noch im Lebenswandel halt drin. Ich habe größtenteils, ja, big reveal, habe größtenteils aufgehört zu trinken. Ich hoffe, das verstößt jetzt die Leute halt irgendwie nicht, weil ich habe ja schon mal gesagt, wir haben uns in diese blöde Situation manövriert, dass das auf Unverständnis stößen könnte. Daher auch immer die cleveren Instagram-Nutzer, die dann auch immer bei unseren Story-Bits, die wir so posten, dann immer drunter schreiben, oh, alkoholfreies Bier. Und dann denkst du, ganz ehrlich.
Alter, wir machen das ja jede Woche, was erwartet ihr?
Was soll dieses Bier-Shaming? So, ja, das bin ich, weil ich halt weniger trinke halt mittlerweile. Und ich habe auf 0,0-Bier umgestellt bei vielen Sachen.
Das ist schon krass. So in irgendeinem Video sieht man so gefühlt für 10 Frames, so für eine Drittelsekunde irgendwo eine alkoholfreie Biermarke, die du nur an der Farbe des Etiketts erkennst. Ja. Und sofort schreibt mindestens einer, hab ich da alkoholfreies Bier gesehen. Die meisten meinen es ja humorvoll. Du trinkst tatsächlich seither deutlich weniger Alkohol. Warum hast du gemerkt, dass es dir nicht gut tut, oder?
Nee, aber es gibt eine sehr groß angelegte Studie, die eigentlich meiner Meinung nach auch mal aufgefrischt werden könnte, zum Thema Amphetaminnutzung, medikamentöse Amphetaminnutzung in Kombination mit Alkohol und erhöhter Parkinson-Risiken. Da habe ich absolut keinen Bock drauf.
Mhm. Naja, aber ganz ehrlich, wofür braucht der Alkohol? Der Junge ist auf Amphetamin. Also das ist eine ganze Nummer krasser für die, die das jetzt
Pussy finden. Ja gut, aber bei ihm wirkt es ja anders. Also mit Techno brauchst du den Mann nicht kommen.
Ja, aber die Sache, ohne Witz, der Druck, auch teilweise bei den Live-Shows, der ging ja so weit, dass ich Kai immer vorschicken musste, wenn wir bei irgendwelchen Aftershow-Partys waren, damit der für sich zwei alkoholfreie Biere ordert oder meins in einem schon fertigen Glas, damit das keiner sieht.
Stimmt, damit bist du sogar auf die Bühne gegangen.
Ja, ja, genau. Nee, ey, also ich trinke auch hin und wieder alkoholfreies Bier. Also keine Angst, liebe Hörerschaft. Ich sauf mich schon noch voll. Ich hab's so gut. Aber so, je häufiger wir das hier machen und je länger wir das hier machen, wir nehmen hier zwei bis viermal die Woche nehmen wir hier Podcast-Folgen auf. Geht einfach nicht, dass wir uns jedes Mal besaufen. Ich bin da mittlerweile eiskalt. Ich schäme mich da nicht dafür, alkoholfreies Bier oder alkoholfreie Getränke zu trinken.
Das sollte man auch nicht.
Nee, das sollte man absolut nicht. Ich sage ja, dieses Bier-Shaming in Deutschland, das nervt mich auch mittlerweile.
Ja, ich finde das auch nicht geil. Ich finde es auch nicht geil. Also unter Freunden mal so aus Spaß, Humor, das macht aber auch eine Art von Druck.
Ja, klar. Total, das ist, Peer Pressure halt, ne? Ja, Gruppenzwang. Richtig. Nee, aber was ich da zum Beispiel, da war geil, ey, das war ein witziger Moment in München, als wir da in dem geilen Schuppen da noch hinterher waren für die Aftershow-Party und ich halt Kai gefragt hatte, so, weil es war irgendwie fast der zweite oder dritte Tag oder irgendwas, ich gesagt habe, ey, die machen mich irre mit ihrem Gesaufe und ich kann halt gerade nicht, weil da hatte ich gerade angefangen, die Medikamente zu nehmen und mein Arzt hat mir damals schon geraten, setzen Sie mal 6 Monate aus, damit wir das nachgucken können, ob sich das irgendwie auswirkt halt auch, ne? Und das fing zu dem Tourblock damals, fing das an. Da hatte ich euch vorher auch noch gesagt, so Leute, ich trinke jetzt erstmal nicht, weil ich muss gucken, wie meine Medikamente wirken. Ja, was habe ich stattdessen gemacht? Hab mir von Kai halt immer abends einen richtig fetten Dübel bauen lassen und hab mir den halt reingestellt. Und da weiß ich noch, in München war dann das erste Mal, dass ich ihm gesagt habe, komm, gib mir mal die volle Ladung. Ja, gesagt, getan. Ich war so high in dem Laden, dass irgendeiner schon auf mich zukam oder 2, 3 Leute schon kamen und gefragt haben, ob bei mir alles okay ist, weil ich offensichtlich nicht mehr richtig stehen konnte.
Wo war das?
Das war in München.
In Substanz.
Ja. Wo echt Leute sich Sorgen gemacht haben, weil ich konnte nicht mal mehr richtig reden, weil ich echt einfach nur weg war. Ich war derbe happy darüber, dass ich ordentlich einen kleinen Rausch hatte.
War das bei dem Auftritt, wo Fab und Andi dabei waren, im Schlachthof?
Das wo war wir danach in
Substanz gegangen
sind? Ja, genau.
Witzig.
Wo das HDMI-Kabel vom Bass raus vibriert wurde, ja.
Boah, da war die Hölle los auf der Aftershow-Party im Substanz, ey, fuck. Geil. Da hast du aber echt ein Highlight rausgesucht, um damit für die volle Ladung.
Ja, ja, aber wie gesagt, und im Zuge der Diagnose habe ich auch, ich habe haufenweise Bluttests und sowas halt auch gemacht, wo dann halt auch total geil, so alle Indizien für ADHS halt irgendwie auf dem Papier, so aus dem Bluttest halt auch dann irgendwie rauskommen. Ich meine, das kann auch ein Anzeichen für was anderes sein, aber bei mir war halt so, ja, ADHSler in der Regel neigen zu Magnesiummangel, Zinkmangel, Vitamin B, Vitamin D12 und K2, was noch? Und Omega-3, genau. Mhm. Und Omega-3. Ja, bam, alle Werte bei mir völlig im Keller. Weil mein Körper das halt wegverstoffwechselt. So seitdem nehme ich seit über einem Jahr, wie gesagt, 11 Tabletten. Omega-3 morgens, 4 Zink-Tabletten, abends 4 Magnesium-Tabletten, Vitamin-D-Tropfen und Vitamin-B-Komplex.
Krass. Das heißt, du hast einen ziemlich teuren Urin, ja.
Ja, aber der wirkt zum Glück.
Okay. Der Urin wirkt, das ist ekelhaft. Soll ich den saufen oder was?
Ja, das ist die Idee dahinter. Du haust dir diese Supplements rein, pisst dann und dann trinkst du die Pisse. Das ist gesund.
Genau.
So funktioniert das.
Ja, seit neuestem muss ich jetzt, das habe ich auch von meinem Arzt verschrieben gekriegt, aber das muss ich selber bezahlen, muss ich Probiotika nehmen, weil die Amphetamine halt meinen Darm gefickt haben, so ein bisschen.
Das klingt ziemlich pervers.
Ja, ich krieg davon ein bisschen Verstopfung, ist nicht so toll. Hat die Darmwand ein bisschen arg angegriffen, deswegen muss ich jetzt Darmbakterien fressen, damit ich keine Kottransplantation machen muss.
Stuhltransplantation. Hast du auch Kontakt so mit anderen ADHSlern aufgenommen?
Ja,
du gehst zum ADHS-Stammtisch, hast du erzählt.
Ja, aber auch andere. Witzigerweise findet man sich immer irgendwie. Ich habe so viele Leute auch aus unserem Studium, aus unserer Vergangenheit irgendwie gefunden, zu denen ich schon immer irgendwie einen guten Draht hatte, weil irgendwie findet man sich. Und kurz nachdem man gesagt hat, ja, ich habe seit neuestem meine Diagnose ADHS, die gleich so, ey, geil, ich auch, aber seit ich klein bin. So, ja, krass, schon witzig, dass man sich dann mal wieder findet halt so. Ja, ich mit mehreren Leuten mittlerweile. Das ist immer ganz gut, den Austausch halt auch irgendwie zu hören. Und manche, ich muss sagen, ich komme ja mit meinem Alltag jetzt mittlerweile ja noch ganz gut klar, weil ich gelernt habe, mich auch, bevor ich die Medikamente gekriegt habe, mich zu Dingen zu zwingen. Gibt manche Leute, die haben mit ganz anderen Problemen zu kämpfen. Also ich kenne auch wirklich Leute, die ja kokainabhängig sind, einfach weil sie sich selber behandelt haben, jahrelang.
Krass.
Ja. Und davon schwer loskommen. Jetzt. Ist halt jetzt das Problem so, ne?
Ja, dein Verhalten hat sich aber auch schon in den letzten Jahren so ein bisschen gewandelt. Also auch, ich meine auch schon vor deiner Diagnose.
Das ist ja mal witzig, dass du das sagst, weil ich habe immer zum Beispiel das Gefühl, bei Leuten zum Beispiel auch, die uns seit Tag 1 halt irgendwie hören, ne? Wir machen das jetzt im 8. Jahr. Für die hat man sich seit 8 Jahren nicht verändert. Die treffen einen dann das erste Mal irgendwie, wenn man auf der Tour ist oder so und konfrontieren einen mit Sachen, wie man offensichtlich ist. Wo ich selber da stehe, du redest hier von einem Richard, den ich überhaupt nicht mehr kenne.
Du redest hier vom 2016 oder 17, Richard. Also, wir unterbrechen uns alle drei und auch du, Richard, ja sehr viel weniger als noch in den Early Days. Mhm. Manchmal schreiben auch Leute, dass sie das schlecht finden. Ich maße mir an, zu sagen, nein, das ist eine gute Sache, dass wir uns nicht mehr so häufig unterbrechen. Ich finde es super anstrengend, alte Folgen zu hören, weil wir das da so oft machen und weil du das da wirklich exzessiv machst und ich habe dich dafür früher auch gehasst oft. Aber du machst es sehr, sehr viel weniger.
Dankeschön. Vor allem danke, ich kann nichts dafür. Das ist, wie gesagt, Teil der Impulsivität.
Ja, aber, ich habe das Gefühl, dass du da schon wirklich dran gearbeitet hast und dir das zu Herzen genommen hast und heute ein sehr viel ruhigerer Richard bist als 2016.
Ja. Auf jeden Fall. Fidget Spinner sei Dank.
Entschuldigung. Sagt er und spielt mit dem Kabelclips herum.
Ja.
Ja, aber extra keine Tablette heute genommen, weil ich mir dachte, komm, wenn dann Richie Unchained.
Die volle Ladung.
Ja, ey.
Heftig. Ja, manchmal, wenn ich dir so ehrlich jetzt Feedback geben darf, weil wir hier in der persönlichen Runde sind, manchmal hast du schon noch so, wie soll ich sagen, Stimmungsschwankungen. Besonders wir beide, Fred und Richard, pumpen uns ja gerne auch mal an, wegen irgendwelchen Kleinigkeiten oder wegen irgendwelchen Stimmungsschwankungen, manchmal von dir, manchmal auch von mir. Manchmal hast du auch, wenn wir
auf Tour sind. Ja, das Blöde ist nur, ich hab dann hinterher das schlechte Gewissen und du nie.
Ja, doch, ich auch, Alter. Ich auch, glaub mir. Und manchmal hast du so, wenn wir auf Tour sind, auch so am ehesten hast du, glaube ich, den Lagerkoller. Vielleicht sollten wir irgendwie mal ein Codewort ausmachen, wo wir dann alle wissen, okay, jetzt lassen wir uns gegenseitig in Ruhe oder ich weiß auch nicht.
Wie wär's mit, lasst mich mal einfach in Ruhe?
Ja.
Du musst ja kein Codewort
sein. Apfelsine hätte ich jetzt vorgeschlagen.
Also, nee, ich sag beim letzten Mal einfach, lasst mich mal eben in Ruhe.
Ja, das hab ich beim letzten Mal halt auch. Ich hab gesagt, ich geh jetzt mal weg. Ich bin auf jeden Fall, bevor es auf die Bühne geht, wieder da. So, das war mal meins.
Ja, das ist ja okay.
Dass man dann halt einfach mal weggeht.
Ja.
So. Ist doch nicht verkehrt. Ich glaube, das sollte man generell einfach öfter auch mal irgendwie machen. Weil
ist es wirklich so, dass im Medienbereich die ADHS-Dichte höher ist? Aus meiner subjektiven
Im Kreativbereich.
Aus meiner subjektiven Wahrnehmung kann ich das absolut unterstreichen. Du bist jetzt die, glaube ich, vierte oder fünfte Person so in meinem erweiterten Umfeld, die ich kenne mit der Diagnose. Auf der anderen Seite ist diese subjektive Einschätzung von mir auch nichts wert, weil ich kenne allgemein fast nur Leute aus diesem Umfeld.
Ja.
Aber du hast du das vorhin gerade einfach so subjektiv gesagt?
Nee,
oder dazu Zahlen?
Da gibt's ja, Alter, jeder, der irgendwie einen Diagnoseprozess macht, wird natürlich auch befragt, was er tut. Und da lässt sich ein sehr klarer Trend halt irgendwie halt auch erkennen, wie viele Leute in dem Bereich sind. Noch dazu ist der Bereich ja auch, das kreative Arbeiten, ist attraktiv für solche Leute.
Ja.
Dann halt auch sehr viele Schauspieler und Influencer und YouTuber und you name it, gehen damit ja auch ganz offen um, dass sie es haben. Ryan Gosling zum Beispiel.
Ehrlich? Wirklich?
Ja.
Okay, interessant. Weil.
Oder Will Smith, glaube ich sogar.
Und ich vermute, die Gründe, echt, die Gründe dafür sind vermutlich, ne, rate ich jetzt mal einfach, dass du dich im Medienbereich besser verstecken kannst als ADHSler, weil da halt extrovertiertes und auch mal stranges Auftreten.
Nach wie vor im Kreativbereich.
Also ja. Nicht nur Medien.
Ja. Okay, sorry. Weil da halt stranges Verhalten, sage ich jetzt mal, ist nicht böse gemeint, und auffälliges Verhalten eher akzeptiert wird, vielleicht sogar gewünscht wird.
Ja, das ist halt normal, klar. Da, ne? Wollte gerade sagen, gerade diese schnelle Kreativität, so wir brauchen mal jetzt eine Idee für irgendwas, diese schnellen Lösungsideen, weil ich auch die Sachen tausendmal schon im Kopf durchgespielt habe, halt irgendwie, ne? So, das ist halt das, was ja auch ein sehr großer Vorteil ist. Wie schnell basteln wir hier halt auch irgendwie aufgrund von, jetzt mal ohne egoistisch zu wirken, aber Einwürfen von mir einfach auch diese ganzen kleinen Videos halt auch immer irgendwie zusammen. Wie schnell kriegt man da eine runde Story halt irgendwie raus? Weil schon tausendmal im Kopf gemacht.
Und ja, also das mit diesen Videos ist echt so ein Ding. Richard ist für gewöhnlich der die Idee hat. Und das geht dann so bis zur Hälfte der Konzeption. Ist das unfassbar viel wert, Richards kaputte Birne.
Ja,
und dann muss man Richard bremsen, weil dann geht's an die Kleinigkeiten und dann kommen nämlich immer neue Impulse und du sitzt dann da immer so, Richard, es reicht.
Ist schon fertig.
Das Ding ist fertig, jetzt müssen wir noch umsetzen. Ja. Weil dann kommt nämlich irgendwann der Punkt, und das ist wirklich faszinierend, wie Alan Harper mal bei Two and a Half Men sagte, und dann stürzt ein riesiger Komet auf die. Nein, Richard, das brauchen wir jetzt nicht mehr.
Ja.
So, wir sind eigentlich fertig.
Das ist,
also es ist super interessant halt zu beobachten.
Das hat mich mal total in Rage versetzt, als meine Chefin damals an der Uni mir irgendwann mal in einem Feedback-Gespräch halt irgendwie auch gesagt hat, so, ja, du bist kein Problemlöser, du bist ja so ein Problemverursacher. Aber hatte ich auch mal erzählt, sie ja auch mit teilweise Problemen halt irgendwie um die Ecke kam, die gelöst werden sollen, die entgegen der Physik halt einfach waren, so, ne, was sie von mir wollte. Und das hat mich derbe aufgeregt, weil ich dachte, du blöde Punz, Alter. So, ich kann damit mit diesem Feedback absolut nichts anfangen, weil, weißt du, was ich den ganzen Tag mache? Probleme lösen. Meine.
Ja, guck mal,
und die von anderen. Ich bin ein ultimativer Problemlöser. Ich kenne für alles einen Workaround.
In der Folge Richards Jobs haben wir ja schon festgestellt, dass du so viele verschiedene Jobs hattest wie kein anderer und auch aus so vielen verschiedenen Jobs rausgeflogen bist wie kein anderer.
Ja, surprise.
Also wird sicherlich auch damit zusammenhängen. Ne?
Hundertprozentig. Hundertprozentig. Und halt auch dann dieser Punkt, auch das Jobs hingeschmissen, weil irgendwann ausgebeutet, weil offensichtlich der kreative Motor für verschiedene Sachen halt auch. Habe ich doch zwei, drei Mal gemacht. Es war auch ein Job, der hat es nicht mehr in die Folge geschafft, weil ich ihn vergessen hatte, als ich Europaletten verkauft habe am Telefon.
Verkauft?
Ja, LKW-Ladungen an Europaletten, Alter, an irgendwelche Büchsenhersteller und so ein Scheiß. Und als die ihr Geschäftsmodell umgestellt haben, habe ich das Geschäftsmodell gemacht, weil die zu dumm waren, das umzusetzen.
Europaletten verkauft.
Ja.
Ja, noch Fragen?
Schöner Stinkefinger geht raus an Ratio Verpackung.
Blöder Penner. Ich habe mal die Geschichte gelesen, ich glaube, das habe ich auch schon mal in einer Folge erzählt, dass der Psychologe, ich habe jetzt seinen Namen nicht parat, der auf die Entdeckung, nenne ich es jetzt mal, ADS damals noch, kam, also nicht damals noch, gibt es ja immer noch, also eben ohne Hyperaktivität, aber das war so das Erste, was er da rausgebastelt hat, dass der nachher, nach seiner Karriere, als er in Rente war, zugegeben hat, dass er sich das alles nur ausgedacht hat. Und das habe ich irgendwann noch mal nachgeguckt, weil mich das interessiert hat, was ist eigentlich daraus geworden, weil ich habe dann irgendwann rausgekriegt, Moment, das gibt's tatsächlich und da steckt eine Menge Wissenschaft hinter. Warum hat er das damals gesagt? Und der hat wohl tatsächlich rausgefunden, dass das existiert, konnte es aber nicht nachweisen und ist dann eben so, wie das halt so gerne ist, etwas fehlgeleitet zitiert worden mit eigentlich gibt's das gar nicht so. Nee, er hat nur keine Beweise gefunden. Aber beobachtet hat das.
Okay.
Aber ich bin dann damals auch drauf reingefallen, so, selbst der Erfinder dessen hat nachher zugegeben, das ist Quatsch. So, nee, hat er nicht, der hat nur keinen Beweis gefunden.
Du, das ist ein Missverständnis, das sich hartnäckig hält, dass ADHS nicht existiert. Bis heute. Ich meine selbst, mich vor ein, zwei, drei Jahren mit irgendwem unterhalten zu haben und dann hieß es irgendwie, gibt es ADHS, ist es nicht, und dann meint er oder sie so, ist es nicht so, dass ADHS gar nicht existiert? Wir haben die Diskussion dann nicht weitergeführt, weil es eigentlich gar nicht um das ging, ich weiß es nicht mehr genau. Aber das ist ein Missverständnis, das sich hart hält. Aber ich habe nochmal nachgeguckt. Also es gibt da schon einen sehr breiten wissenschaftlichen Konsens darüber, dass das eine neuronale, kann man das so beschreiben, neurologische Störung ist.
Wir sind offiziell in der Kategorie der Neurodiversen.
Neurodivers?
Also ihr seid neuronormativ, wenn ihr undiagnostiziert seid, aber ich gelte offiziell als neurodivers.
Also es ist halt, eine, ob man es jetzt Störung nennt oder nicht, es ist halt etwas, das schon existiert und das unsere Medizin mit einem Code versehen hat im ICD-10 und so weiter. Es ist etwas, das diagnostiziert wird und wir haben ja heute hier ein Beispiel für jemanden, dem es deutlich besser geht, nachdem man das dann angefangen hat zu behandeln. Aber es gibt wohl tatsächlich immer noch so einzelne Ärzte aus den USA und Bayern, die sich hinstellen. Es gibt so einzelne Ärzte, die sich heute noch hinstellen und sagen, das gibt's nicht. Das existiert nicht.
Ja, das verwächst sich, ist immer das Beste.
Oder das gibt's, aber das muss man nicht behandeln, das verwächst sich. Aber der breite wissenschaftliche Konsens ist, dass man halt das macht, was man mit Richard macht. Ihn ein Jahr durch Tests scheuchen und ihn mit harten Drogen vollballern.
Ja, das Ding ist halt, warum dieser Konsens darüber so, oder dieser Nonsens eigentlich auch darüber so besteht, ist, dass ein Kind schwierig seine Impulse im Griff halten kann. Natürlich, so die zappeln rum, innere Unruhe ist bei Mädchen oder Frauen dann im Erwachsenenalter nochmal eine ganz andere Nummer, weil da ist das eher Hyperaktivität eher nach innen auch gerichtet, auch das, was ich halt habe, diese innere Unruhe, dieses innere Hummeln im Bauch haben, immer ein Blitz, immer irgendwas dreht sich immer, ne? Innerlich wird rumgesäppt, aber du hast die Fernbedienung nicht in der Hand, ist ganz, ganz schlimm. Ich hatte auch einen Neurologen, einen Vortrag gefunden, wo einer ist als, was war das, als erektive Dysfunktion des Hirns beschrieben hat, fand ich auch sehr schön. Du kannst ja nicht kontrollieren, wann du einen harten kriegst, musst dich antören, so, ne? Und dass halt du durch Sozialisierung und deine Ausbildung oder dein Studium oder was auch immer, früher oder später dich anfängst zu zwingen, ruhig zu sein, aber die innere Unruhe bleibt. Und das ist halt das, also die Erwachsenen sitzen dann vielleicht nicht am Arbeitsplatz in ihrem Cubicle und fangen an zu kippeln und kauen auf dem Radierer rum oder solchen Sachen, aber die sind innerlich immer irgendwie on the go, die sind immer angespannt, die sind immer irgendwie, irgendwas haben die immer zu tun. Und immer am besten alles gleichzeitig und am besten irgendwie auf den letzten Drücker und Prokrastination hast du nicht gesehen. Auch alles Sachen, mit denen ich auch permanent zu kämpfen habe.
Und halt was, und also auch ein Punkt ist, der sich bei Ärzten und Ärztinnen hält, die meinen, dass das gibt's nicht, ist eben die Tatsache, dass das bei Kindern ultra schwer zu diagnostizieren ist, weil Kinder eben so verhalten können.
Weil ein großer Teil der Symptome halt etwas ist, das bei Kindern sehr häufig auch ganz normal auftaucht. Ja, natürlich in einer anderen Ausprägung, aber das hatten wir auch bei Anakin Skywalker und der Borderline-Diagnose, dass es super schwierig ist, das im Teenie-Alter zu diagnostizieren. Es
sind vor allem viele Überschneidungen auch. Borderline und ADHS. Es gibt wirklich ehemalige Borderliner, die jetzt richtig mit ADHS diagnostiziert wurden, die danach in eine Identitätsstörung gestürzt sind zum Beispiel. Gibt es auch sau viele Fälle.
Okay.
Ja.
Oh, krass. Wenn jetzt jemand da draußen diese Podcast-Folge gerade hört und sagt, boah, ich habe den Verdacht, dass da vielleicht auch bei mir was sein könnte, was empfiehlst du diesen Leuten?
Geht zum Arzt. Geht zum Hausarzt. Fang bloß nicht, also lasst euch bloß nicht auf so eine Scheiße ein, wie diese ganzen, weiß ich nicht, hier Human Design-Wichser und kauft euch irgendwelche Öle und Tetane und lasst irgendwie euer Reiki-Festplatte irgendwie neu bespielen oder so ein Blödsinn.
Esoterik-Shit.
Ja, nee, geht zum Arzt. Geht wirklich zum Arzt. Also ich kann es euch sagen, ja, ADHS ist eine ausnahmslos die Krankheit, die als erstes mit Pillen, die neurologische Krankheit, die als erstes mit Pillen behandelt wird. Deswegen steht es auch ein bisschen in der Kritik und da scheuen sich auch ein paar Ärzte vor, aber der Erfolg gibt dem Ganzen halt recht. So über 80% von Patienten, die eine ADHS-Diagnose gekriegt haben und das ist der erste Schritt, eine medikamentöse Behandlung bekommen haben, bei denen hat sich sehr vieles sehr schnell schon gebessert. Bei mir ging es auch so, als ich meine Medikamente das erste Mal genommen habe und das Buch auch, was ich für meine für meine Diagnose lesen musste, gleiche Reaktion, das hat mich wütend gemacht und happy zugleich, weil krass, es war die ganze Zeit da, warum hat mir keiner geholfen? Weißt du, und das ist genau das Gleiche mit den Medikamenten. Der nächste Step ist dann eine Verhaltenstherapie, weil ihr habt hundertprozentig Verhaltensauffälligkeiten, Verhaltensstörungen entwickelt im Laufe eurer Entwicklung, weil ihr anders funktioniert einfach.
Ja.
So ist es nun mal.
Das ist auch so ein Missverständnis allgemein.
Und lasst euch von den Wartezeiten bei Neurologen und so. Also geht zum Neurologen am besten mal. Einmal, ich kann es nur von meiner Sparte aus sagen. Ich habe 3 Monate auf meinen Termin beim Neurologen gewartet. Ich hatte Glück. 3 Monate ist eine sehr kurze Wartezeit. Manche warten ein Jahr. Aber ich sag's euch, es lohnt sich.
Das ist auch so ein Missverständnis, dass medikamentöse Behandlung so im psychologischen bzw. psychiatrischen Bereich, dass das so total schlecht wäre. Ja, die ist da hin und dann haben sie ihr irgendwelche Medikamente gegeben. Also natürlich wird es da draußen irgendwelche Arschlochärzte geben, die einfach nur Medikamente reinballern und dann nichts weitermachen. Aber so grundsätzlich ist die Behandlung mit Medikamenten, zum Beispiel bei starken Depressionen oder wie hier bei ADHS, gängig und gut und sehr gut erforscht.
Ne? Ist in meinem Amphetamin, was ich jetzt habe, ist das auch drin. Das ist ein leichtes Antidepressivum auch drin.
Ehrlich?
Finde ich super, ja. Hilft mir voll, meine Emotionen zu regulieren. Ist mega geil.
Ramona hat mir das mal erzählt. Also, sie ist ja Psychologin und sie meinte, es gibt halt super viele Störungsbilder, die man überhaupt nicht therapieren kann, wenn die Leute nicht auf Medikamenten sind. Das heißt im Zweifel, also kommt natürlich auf die Störung an, auch nicht, dass du dein Leben lang zum Beispiel Antidepressiva schlucken kannst, aber du musst im Zweifel Antidepressiva schlucken, damit man überhaupt daran arbeiten kann, an der Krass. Problematik.
Ja.
Damit du praktisch in so einen Arbeitsmodus versetzt werden kannst.
Du hast den Muskel gezerrt und das Ibuprofen ist nicht die Lösung des Problems, aber damit kann dein Körper so weit runterfahren, dass du den Muskel erstmal massieren kannst, zum Beispiel.
Also so kann man sich das vorstellen. Und also die medikamentöse Behandlung von psychischen Problemen, ich glaube, viel von diesen Missverständnissen da an der Stelle kommt aus Film und Fernsehen, aus dem amerikanischen Bereich.
Bestimmt, ja.
Also ich kenne das aus Deutschland so gut wie gar nicht, dass tatsächlich Leute, vielleicht in den 70ern, keine Ahnung, aber jetzt so aus heutiger Zeit, dass die einfach ruhig gestellt werden mit irgendwelchen kranken Mitteln oder so, weil so funktioniert das nicht. Du kriegst ja keine, wir sind ja nicht in den Staaten so, du kriegst keine Psychopharmaka einfach, du gehst rein, zahlst 5 Euro und hast die krankesten Antidepressiva in der Hand.
Ja.
So funktioniert das nicht. Du musst halt erstmal zum Neurologen. Im Zweifel zu einem psychiatrischen Arzt und so weiter. Ne? Das ist ein Riesenakt, an diese Pillen dran zu kommen.
Jo.
Und die kriegst du eben auch erst nach einer Testung. Du kriegst eben, wie Richard schon erzählt hat, erst diese Pillen, dann kriegst du im Zweifel nochmal andere Pillen, dann nochmal andere Pillen. Du wirst erstmal ewig lange eingestellt. Also das ist nicht so, dass du einfach betäubt wirst. Hm. Das ist ein Riesenakt, diese Pillen zu nehmen.
Werden die Pillen komplett übernommen von deiner Krankenkasse?
Ja, ich zahle 5 Euro zu.
Und die holst du auch ganz normal in der Apotheke ab?
Ja, ja. Ganz normal mit meinem Schein. Ich muss sie halt nur rechtzeitig holen, aber ja,
und wie viel du davon nimmst? Weil vorhin hat sich das so angehört ein bisschen, als ob du damit rumexperimentierst mit der Menge.
Ja, muss ich mittlerweile.
Entscheidest du selber, wie viele du nimmst?
Mittlerweile entscheide ich selber, wann es halt nötig ist. Und ich weiß immer, Montag ist bei uns der stressigste Tag. Da habe ich eine Pille drin. Dienstag nehmen wir auf. Da habe ich eine Pille drin. Mittwoch lasse ich es meistens weg.
Aha.
Donnerstag nehmen wir auf, habe ich eine Pille drin. Und je nachdem, ob Freitag noch was Dolle zu tun ist, habe ich eine drin. Es steht ein großes Event an, viele Menschen und so, da habe ich in der Regel auch dann irgendwie eine drin, damit ich damit besser klarkomme. Aber ansonsten mache ich das ganze Wochenende Detox und dann Montag geht's von vorne los.
Ach so, du musst aber schon aufpassen, dass du nicht zu viel nimmst. Weil was spricht dagegen, dass du jeden Tag einfach eine ballerst?
Die Nebenwirkungen, die ich halt habe und die Gewöhnung.
Was sind die Nebenwirkungen?
Na, ich habe zum Beispiel Verstopfung davon.
Ach so.
Kann halt eine sein. Was halt witzig ist, weil immer, wenn ich eine drin habe, verliere ich die Lust an Koffein.
Und kriegst projektilartiges Diarrhö.
Ey, Alter, leck mich am Arsch. Wir haben noch hier von einem, jetzt soll jetzt keine Geschichte über projektilartige Diarrhö sein, aber ey, eine der Nebenwirkungen von dem Amphetamin, was ich jetzt nehme nach wie vor, war am Anfang, mittlerweile habe ich es ganz gut im Griff, aber war am Anfang, dass ich voll Hunger auf Süßigkeiten gekriegt haben. Frag mal Tobi, der hat sich schon drüber lustig gemacht, weil wir haben von einem Hörer, der Bäcker ist, haben wir ein ganzes Lebkuchenhaus gekriegt. Ja, ich habe das komplett alleine gefressen.
Ich bin irgendwann mal, keine Ahnung, Richard saß hier mit diesem komischen Lebkuchenhaus alleine. Ich bin irgendwie kacken gegangen oder zu Lidl oder so. Ich war auf jeden Fall länger weg, kam wieder und er sitzt hier wie Godzilla. Dann hat er dieses halbe Haus weggefressen. Ich hatte Lust auf Süßes.
Ja, dieses Verlangen war nicht zu stillen. Ich habe dieses ganze Haus gefressen, so innerhalb von einer Woche oder so. Das war echt nicht klein.
Das war ein Riesending.
Das war ein riesen Lebkuchenhaus.
Das war brutal.
Ja, aber war geil.
Nicht schlecht.
Also wenn der Typ, der uns das gemacht hat, ich weiß nicht mehr, wie sein Name war, aber der Bäcker, wenn du uns dieses Jahr wieder eins machst, ey, super gerne. Das war voll lecker.
Baust du eins speziell für Richard?
Super. Ja, genau, dann machst du eins für Tobi und Fred und eins, was ich kaputt machen kann. So, ja. Nur für mich. Schön. Oder so eine Lebkuchenstadt. Kannst du Tokio?
Ja, also letztes Jahr wäre es auf Tokio wäre notwendig gewesen, ja. Das war echt krass, ey.
Ja. Aber wie gesagt, ey, wenn ihr euch diagnostizieren lasst, wie gesagt, geht zum Arzt und ey, verabschiedet euch von solchen Sachen, so dieses Antrieb haben, Faulheit, Prokrastination, Willensstärke, ne, motiviert sein, bla, diese ganzen leeren Schlagwörter halt irgendwie, die es gibt. Ey, lasst euch nicht verarschen, es gibt einfach Dinge, die können nicht aus reiner Willenskraft kommen, die kommen von eurer Hirnchemie. Und wenn der mit der was nicht stimmt, dann geht das nicht.
Ja, wenn du keinen Arm hast, kannst du dir noch so sehr vorstellen, einen Arm zu haben. Du hast keinen Arm.
Ja.
So. Auf der anderen Seite, aber das hast du ja auch schon gesagt, darf man nicht jedes Mal, wenn man einen schlechten Tag hat, gleich vom Verdacht ausgehen, ich habe eine neurologische Störung.
Ja, nee, also wir haben ja aber schon sehr, sehr häufig über das Thema Leidensdruck gesprochen. Ja.
Genau.
Und einen schlechten Tag zu haben, ist kein Leidensdruck. Leidensdruck ist, wenn du 6 Stunden die Wohnung nicht verlassen kannst.
Ja, also lass das dann halt abklären. Oder wenn du halt selber, ey, so, das ist auch so ein Ding, womit viele ADHSler, das habe ich auch in vielen Gesprächen mit anderen Betroffenen noch mitgekriegt, die halt als, und ich ja auch, wie gesagt, ich kriege ja die Resonanzen von den Hörern, dass ich als arrogant und egoistisch halt auch teilweise wahrgenommen werde, weil, ja, Schönling ist viel mit sich beschäftigt. Ja, rat mal warum. Mhm. Rat mal, warum ich viel mit mir beschäftigt bin. Das ist auch diese, das kommt ja nicht, es kommt ja alles nicht von ungefähr, ne? Das ist genau wie auch dieses hier so, ja, der hat ja tausend Sachen gemacht, bestimmt alles, ist bestimmt auch vieles davon gelogen. Nee, ich habe viele Sachen gemacht, weil ich mich immer für viele Sachen begeistern konnte, es aber nie zu Ende gemacht habe. Ja, und da muss man sich halt wirklich einfach von manchen Sachen verabschieden. Ich kenne mittlerweile sehr viele gute Tricks, wie ich auch einfach mein Dopamin halt irgendwie auch mal boosten kann. Ich habe mit meiner Ernährung, wie ich meine Ernährung halt auch ein bisschen, meinen Körper damit auch austricksen kann, dass manche Sachen einfach besser funktionieren. Ein großer Tipp, den ich euch zum Beispiel geben kann, das hat auch nichts mit meinem Sport machen zu tun, aber ey, esst proteinreich. Und da ist scheißegal, ob pflanzliche oder tierische Proteine, esst verdammt nochmal proteinreich. Das ist das, was euer Hirn wirklich will. Und braucht und Nutzen davon hat. Und fuck nochmal, lasst euer Vitamin D mal checken. Ist ganz wichtig. Und wenn ihr so wie ich innerlich so angespannt und so angekrampft seid und euer Metabolismus so on fire ist halt die ganze Zeit, checkt auch genauso wie ich euer fucking Magnesium. Weil dann habt ihr vielleicht etwas weniger Nackenschmerzen als ich früher.
Vitamin D ist das, was mit der Sonne durch die Haut geht, ne?
Ja, und was halt wichtig ist für euer Nervensystem.
Mhm. So. Kannst du auch mal 3 Stunden vors Terrarium setzen. Ich habe eine relativ dicke Vitamin-D-Lampe da drin.
Ja, ist auch super gut für die Stimmung und so. Und ich habe Vitamin-D-Tropfen mit 2000 IE, also internationale Einheiten oder IUs, International Units. Und lass meinen Vitamin-D-Spiegel regelmäßig jetzt testen bei Blutuntersuchungen. Weil meiner prinzipiell, also Norddeutschland hat da sowieso ein Problem, aber ich glaube, normal war irgendwie ein Wert von 90. Ey, lass mich jetzt lügen, Milligramm, Mikrogramm, ich weiß nicht, wie die Einheit jetzt ist, aber kann mich noch erinnern, 90 ist so ein Normalwert, oberer guter Normalwert, also das ist im grünen Bereich oben und meiner war bei 19.
Ach krass. Ist es etwas, das auffällt, wenn du beim Hausarzt so ein kleines Blutbild machst? Weiß ich gerade gar nicht.
Nee, Vitamin D musst du speziell verlangen. Das ist Teil, also musst du speziell verlangen, dass das mitgetestet wird. Das muss dem Labor gesagt werden. Gibt aber auch mittlerweile sehr gute Haushaltstests auch, ohne jetzt Werbung zu machen. Aber ich zum Beispiel benutze Cerascreen, heißen
die. Da pisst du drauf, ne?
Nein, da stichst du dir einen Finger und gibst eine Blutprobe ab. Also du stichst dir in die Fingerkuppe und musst auf so einen Teststreifen drauf bluten. Und das kommt in so einen sonnendichten Verschlag, wenn das durchgetrocknet ist. Das wird zu denen geschickt. Und in der App, die du dann hast, kannst du sehen, wie hoch der Wert war. Und damit teste ich zum Beispiel immer sehr gerne. Das mache ich alle 2 bis 3 Monate mal, dass ich mal gucke, wie.
Wäre ich viel zu faul, um das alles zu machen, ey.
Ja, willkommen in meiner Welt.
Also, du bist ja eh jemand, der sich sehr viel mit so Selbstoptimierung beschäftigt.
Ja, das, ja, so sag ich ja.
Der ist immer sehr bei sich.
Ja.
So, rat mal, warum. Ja. Wär mir viel zu viel Arbeit, da hole ich mir dann einfach diese scheiß Tropfen für 2 Euro und fress die.
Ja.
Ja, aber dann merkt man, dass du solche Probleme nicht hast.
Ja, ne? Ja, klar. Ja.
Kannst auch alles, du kannst auch von allem zu viel des Guten halt irgendwie machen, ne? Ja. Ich weiß, ich hatte mal irgendwann, als ich von Magnesiumkapseln auf Magnesiumpulver umgestellt habe und habe mich den ganzen Tag gewundert, warum es mir so scheiße geht, bis ich immer geguckt habe, wirklich da mal abgemessen habe, wie viel ich da eigentlich genommen habe, weil ich das so mit einem Teelöffel so gemacht habe. Ich so, oh, krass, ich habe, was hab ich denn hier genommen? 3 oder 5 Gramm oder irgendwie so?
500 mal so viel, wie ich eigentlich gebraucht hätte.
Magnesium-Überdosis.
Volle Kanne. Bist
du versteinert von innen.
Volle Kanne. Nee, aber du wirst halt richtig, richtig so, dein Körper fühlt sich an, als würden deine Gelenke steif werden irgendwie. Also es ist einfach ein ganz komischer Effekt. Mir ging es richtig beschissen dabei. Aber das sind halt Erfahrungswerte dann irgendwann, ne? Ja.
Ja, stark. Haben wir nur irgendwelche letzten Worte? War echt super interessant und sehr persönlich heute.
Danke.
Ich glaube, die Leute haben so viel erfahren über dich in diesen letzten anderthalb Stunden wie in 7 Jahren nicht.
Ja, voll krass. Ey. Das ist ja auch, weißt du, einige sagen ja doch immer so, ich will nicht meine Krankheit sein. Fällt mir manchmal ein bisschen schwer, das nicht zu sagen, weil das bin ich, leider. Also leider für einige, für mich gut, dass ich es endlich weiß, dass ich es bin, weil das hat nun mal zu einer Verhaltensstörung alles geführt. Diese ganzen Sachen haben zu einer Verhaltensstörung bei mir geführt. Und ich kann nicht komplett von mir weisen, dass ich nicht auch meine Krankheit bin. Ein bisschen ätzend ist es manchmal, wenn Leute halt dann auch irgendwie sagen, wenn man dann selber sagt, ja, sorry, ist mein ADHS. So, du kannst jetzt aber auch nicht alles, kannst ja nicht alles auf dein ADHS schieben. Nee, aber sehr viel. Weil es sehr viel meiner Persönlichkeit ausmacht einfach. So, da kommst du halt nicht gegen an. Und das Schöne ist halt, du kannst halt einfach so ein paar Sachen einfach wirklich, du kannst einen Workaround endlich für Sachen finden, wo du immer schon den falschen Lösungsweg versucht hast zu gehen. Bei mir war es zum Beispiel das Lesen. Dass ich einfach gesagt habe, ich schließe damit jetzt ab, ich lese einfach keine Bücher mehr, ich höre sie mir jetzt an. Ja. Und das Audible-Abo ist bei mir sehr gut aufgehoben. Damit. Ist ein Markengedroppe heute, ne?
Ah, whatever works.
Schön. Aber was ich habe natürlich auch wieder Leseempfehlungen. Also was ich gelesen habe für meine
Comic-Ecke.
Ja, was ich gelesen habe für meine Diagnosen, war echt scheiß Comics, wenig Bilder. ist von Tom Hartman, eine andere Art, die Welt zu sehen, musste ich lesen. Das Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom heißt es noch. Und von Edward M. Hollowell und John J. Ratty. R-A-T-E-Y geschrieben. Zwanghaft zerstreut heißt es. Das war scheiße zu lesen. Guck mal, was das für ein Wälzer ist.
Wow.
Ja, das war richtig kacke, dass ich das lesen musste. Das hat mich richtig abgefuckt. Aber stand sehr viel Wissenswertes drin. Und für die Damen, lest mal, Gott, wie hieß das nochmal? Die Chaosprinzessin. Die Chaosprinzessin ist ein Buch von einer Psychiaterin und Neurologin, ich glaube mit 2 Doktortiteln sogar, was sich explizit mit dem Phänomen ADS und ADHS speziell bei Frauen befasst. Ist ganz schwierig zu kriegen. Guckt mal bei eBay Kleinanzeigen. Ich habe ein Exemplar gekauft. Das hat mich 70 fucking Euro gekostet. Das habe ich einer Freundin geschenkt, weil sie es nicht gefunden hat irgendwo. Nicht bekommen hat und ganz, ganz heiß darauf war, das zu lesen. Also ich hab mal ein Exemplar gefunden, was auch schon völlig zerfleddert war. War überhaupt nicht mehr den Preis wert. Ich hab's verschenkt, ich habe selber nicht reingeguckt, aber ich weiß von vielen Frauen, die es gelesen haben, dass das wohl ein richtiger Eye-Opener war, das Ding.
Und du jetzt als Betroffener, der das sehr viel besser versteht, ganz kurz, haben Pumuckl und SpongeBob ADHS?
Keine Ahnung.
Musst du nochmal drüber nachdenken.
Ja, muss ich ehrlich gesagt drüber nachdenken. Die einzige literarische Figur, die ich kenne, weswegen ich angefangen habe, ihn zu lesen, der ADHS hat, ist Sherlock Holmes.
Ah, oh, interessant.
Ja. Weil alles, was damals so geschrieben wurde vom Autor, wie Holmes sich selber beschreibt und wie er auch immer erzählt, wie Kokain zum Beispiel auf ihn wirkt und wie er sich auch Watson so vorstellt und dass er auch so viele Sachen mitkriegt und sehr ungefiltert immer Sachen auch rausposaunt und mitbekommt und so. Das steht doch in dem einen der Bücher drin, deswegen habe ich angefangen, Sherlock Holmes zu lesen. Und musste sehr lachen an manchen Stellen, wenn er so ein paar Sachen beschreibt. Also er als Figur oder Watson über Holmes beschreibt, so ja, der volle Pulle.
Geil.
Der ADHS, okay, dann weiß ich unbehandeltes. Außer er kokst mal wieder.
Ja, man kannte es damals ja auch noch nicht.
Ja. Ne? Ja, dann weiß ich schon ein Kapitel, über das wir in der zukünftigen Sherlock-Holmes-Folge sprechen. Supergeil. Ja.
Ja, ich bin noch fast durch mit allen Büchern.
Was? Da gibt's doch 5000 oder so.
Ja, ich glaube die Hauptwerke, ich glaube, sind 12 oder 15 Werke oder okay. So. Ein paar sind ja auch dann schon zusammengefasst in so etwas dickeren Wälzern. Ich bin fast durch.
Stark.
Ja.
Schön.
Wohlgeweckt mit den Hörbüchern. Nee, aber ja, Sherlock Holmes, mega geil. Also als ADHSler kann ich nur empfehlen.
Super. Dann machen wir Feierabend, ne?
Jo.
Schön.
Jo.
Fühlt sich gut an, dass es jetzt raus ist, oder?
Ja, voll. Ja. Weil, wie viele Leute haben wir beim Premium Feed? Fast 7000 oder so. Und je nachdem, es halt tut auch mal gut, auch mal Leuten, die einen halt permanent kritisieren, auch mal zu sagen, ja, fickt euch, ich kann da nichts für. Ja. Nee, aber es tut immer gut, sich zu erklären. Ich glaube, das, was jeder mit der Krankheit irgendwie möchte oder im autistischen Spektrum unterwegs ist, ist Aufklärung und ein bisschen Verständnis. Mhm. Also ich fordere nicht ein, dass Leute das zu 100% verstehen sollen, ne? Aber es wäre schon ganz schön, einfach nicht mit dusseligen Meinungen die ganze Zeit konfrontiert zu werden von Leuten, die halt einfach sagen, ist doch alles Bullshit, was da erzählt wird. Nein, ist es nicht. Das ist nicht. Wir sind sehr viel weiter, was das halt mittlerweile angeht. Und auch zu diesem ganzen Ding, so die Diagnosen häufen sich. Ja, als Kindern das mit rechts schreiben, mit der rechten Hand zu schreiben, abgewöhnt wurde, gab es auch einen Peak in Linkshändern. Das ist nicht, weil die plötzlich aus dem Boden geschossen sind wie Sau, sondern weil sie endlich mal sein konnten, wer sie sind. So. Mhm. Dasselbe haben wir auch gerade mit Transmenschen. Es gibt keine, wie kann man sagen, keine Umindoktrinierung der Leute, sondern Menschen können endlich sein, wer sie sind. Ja. Daher kommt es einem vielleicht subjektiv so vor, als würde das immer mehr werden. Aber nein, Menschen können endlich sein, wie sie sind.
Die Anzahl war immer die gleiche.
Genau.
Mhm. Ja, ist ja ganz logisch, dass ein Phänomen plötzlich gehäuft auftritt, wenn man damit beginnt, auf ein Phänomen zu gucken.
Ja, denk mal an gelbe Autos. Plötzlich seht ihr den ganzen Tag gelbe Autos und euch wäre nie aufgefallen, wie viele gelbe Autos es gibt.
Genau, aber was war es? 4 oder 5% der Deutschen sind ADHS diagnostiziert. Ist tatsächlich sogar mehr, als ich jetzt geraten hätte, aber ist weit davon entfernt, wie du gesagt hast, eine Volkskrankheit zu sein oder dass da jetzt jeder Hans und Franz damit diagnostiziert wird.
Aber natürlich spannend, in welchem Milieu man unterwegs ist. Also ich vermute mal, beim Zoll findet man weniger als in einer Werbeagentur.
Ja, natürlich. Ja.
Wahrscheinlich, ja. Wahrscheinlich. Ist halt, wenn man ganz interessant, einfach nur mal einen Ausschrieb zu machen, so, wir suchen einen Grafikdesigner. Sag mal, ob du ADHS hast. Mal gucken, wie viele sich damit melden dann. Mhm. Ja. Aber ja. Ich kann den Leuten halt, also was ich den Leuten nur final sagen kann, ich mache dann jetzt halt wirklich auch Schluss. Es gibt Hilfe. Das ist das Schöne. Es gibt Hilfe und das erste Mal diese Tabletten zu nehmen und zu merken, krass, so geht also konzentrieren. Also wirklich einfach, dass ich das steuern kann, ist ein unfassbar krasses Gefühl gewesen. Und das will ich auch nicht missen, ehrlich gesagt. Mhm. Es kann sein, wenn das so wie ich halt wirklich ein bisschen, ich will nicht sagen, dass ich es exzessiv betreibe, aber wenn du so normal, weißt du, ich mache viele von den Sachen, die ich halt tue, ist halt auch, um ein bisschen was zurückzugeben, weil ich glaube, ich habe sehr viel Scheiße angehäuft in den letzten Jahren bei sehr vielen Menschen und einfach auch zurückzugeben, dass ich halt auch einfach zum Beispiel bei unseren Aufnahmen ruhiger bin, ist meine Art, was zurückzugeben. So.
Oh, danke schön.
Ja, weil ich, kein Mensch will permanent halt irgendwie Scheiße auffallen. Das ist einfach so, das macht was mit einem, das zermürbt dich irgendwann innerlich, wenn du immer überall aneckst und einfach merkst, Leute finden dich kacke. Ja, das macht was mit einem. Keiner ist aus Stein.
Ja. Außer das Ding von den Fantastischen Vier.
Ja, Mann. Gut. Aber der ist auch nicht ganz aus Stein. Es gibt einen Comic, wo ich neulich gesehen habe, dass das Haut ist. Fand ich richtig krass.
Ach du Scheiße. Ja. Okay, Feierabend. So viel zu sich am ganzen Körper Hornhaut wachsen lassen, siehe letztes Gedankenexkrement. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit, Leute. Wir sehen uns und bitte nach unseren Auftritten nicht zu Richard gehen und ihn nach Methamphetamin fragen. Es wird die ersten 10 Mal wahrscheinlich nur witzig sein, aber danach nicht mehr.
Das könnt ihr gerne machen, aber dann holt ihr euch jedes Mal halt ein Nein ab. Ja.
Gut. Tobi, Richard und Fred sagen Tschüss.